Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin.
Mein Name ist Joe.
Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast.
Zu finden unter www.uncommontaste.de.
Ja, und wieder eine neue Folge des Podcasts. Wir hatten jetzt ja 2,5 Wochen knapp Pause. Die letzte Folge war ja die zweite E3-Folge quasi, die ja direkt hintereinander kam, die zwei E3-Folgen. Gab jetzt in den letzten 2 Wochen tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel Spannendes, weil, naja, Post-E3 ist ja immer so ein bisschen Flaute quasi. Haben aber trotzdem ein paar ganz interessante Themen gefunden und, glaube ich, auch wieder ein sehr spannendes Hauptthema. Aber bevor wir in die Richtung gehen und Joe uns auch gleich noch einen Überblick über die News gibt, erstmal natürlich die Frage, Joe, wie geht's dir jetzt mit Weltmeisterschaft mittendrin und E3 vorbei. 2 spannende Wochen.
Ja, also nach der E3 ist jetzt, wie erwartet, war ja Flaute. Dementsprechend habe ich meine Interessen dann ganz dem Fußball verschreiben können die letzten Wochen. Ein bisschen Zocken war natürlich auch immer dabei, aber ja, momentan glaube ich, dominiert dann doch König Fußball hier, so bei mir.
Ja, schon, würde ich auch behaupten.
Ist ja auch nicht so oft, dass so eine WM passiert, von daher kann man das ja auch mal genießen.
Absolut, ja, definitiv.
Ja, bei dir?
Ja, ich bin ja nicht so wahnsinnig Fußball interessiert und normalerweise gucke ich mir dann die WM dann doch ganz gerne auch an und kann dann auch durchaus genießen, dass es irgendwie Deutschlandspiele gibt und so. Ist schon ganz spannend. Ich bin, wie gesagt, nicht der größte Fan, mir ist alles relativ egal, aber bin dann schon trotzdem so ein bisschen auch für Deutschland, wenn sie dann spielen. Aber jetzt, da ich derzeit tatsächlich hauptsächlich arbeiten muss während der WM und einer derjenigen bin, die eben den anderen Leuten ein angenehmes und entspanntes WM-Erlebnis ermöglichen, muss ich doch sagen, so richtig interessant und spannend ist es für mich leider nicht. Aber naja, keine Ahnung. Ich kann mir das Finale angucken. Falls wir jetzt das Halbfinale schaffen sollten gegen Brasilien, dann kann ich ja mir das Finale Deutschland gegen wen auch immer dann angucken. Gegebenenfalls Holland, das wäre ja eigentlich ganz spannend und lustig. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt im Videospielbereich nicht so wahnsinnig viel Interessantes leider. Und deswegen ist bei mir auch tatsächlich fast die WM das Spannendste. Wobei man noch dazu sagen muss, dass gerade Steam Sale war und in dem habe ich dann doch so einiges abgegriffen. Hauptsächlich vor allem einige Indie-Spiele. Also ich habe mir jetzt endlich Hotline Miami zugelegt und Papers, Please, so 2 Dinge, die mir irgendwie schon seit Monaten und ja, zum Teil schon länger empfohlen wurden. Ein guter Kumpel von mir hat mir Papers, Please schon vor, keine Ahnung, Ewigkeiten empfohlen. Und Joe liegt mir mit Hotline Miami auch schon öfters mal in den Ohren. Und jetzt habe ich das endlich beides mal gekauft und auch beides schon gespielt. Und muss sagen, tatsächlich 2 sehr, sehr, sehr gute Empfehlungen. Für alle, die es noch nicht gespielt haben, gibt es wahrscheinlich kaum noch jemanden. Aber für alle, die es noch nicht gespielt haben, definitiv holen. Macht super viel Spaß. Gerade Hotline Miami hat mich echt begeistert. Papers, Please aber genauso. Ich habe jetzt auch endlich Banner Saga mir gekauft mit meiner Freundin zusammen, da wir uns per Family Sharing einen Account quasi, also unsere Accounts ein bisschen teilen, haben wir uns das zusammengeholt. Einfach auch ein super geiles Spiel. Was für ein tolles Spiel. Auch da wieder alle sich holen. Ja, also Steam Sale war für mich tatsächlich recht ergiebig. Ich habe mir auch endlich Bioshock Infinite gekauft, auf das ich jetzt auch schon gespannt bin. Also gab doch so einiges jetzt im Sale, das definitiv ja, den Kauf wert war. System Shock 2 habe ich mir auch endlich wieder gekauft, weil meine alte CD völlig verkratzt ist. Jetzt habe ich angefangen, wieder System Shock 2 zu spielen. Fantastisch. Also wie gesagt, der Steam Sale war für mich tatsächlich, glaube ich, das fast das Schönste an den letzten 2 Wochen. So viel Kram gekriegt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Ja, dann würde ich aber sagen, steigen wir in die Folge ein. Wie schon gesagt, vielleicht erstmal eine kleine News-Übersicht. Wie gesagt, eigentlich hatten wir gar nicht so wahnsinnig viel, aber doch gab es jetzt ein paar spannende Sachen und eine sehr unterhaltsame. Was genau erwartet uns denn in der News-Abteilung, Joe?
Ja, also die größte News oder die größte Sache, über die wir eigentlich reden müssen, hat gewissen Deutschlandbezug. Es geht nämlich um Crytek und um die finanzielle Situation dort. Augenscheinlich geht es Crytek nicht besonders gut, was sich auf Lohnzahlungen auch und Mitarbeiterzufriedenheit ausgewirkt hat und was es genau auf sich hat und welche Konsequenzen das jetzt alles nach sich zieht. Das wird Merlin euch gleich mehr sagen. Das zweite kommt auch eher aus dem deutschen Raum und da haben wir auch gemerkt, dass das Sommerloch nicht nur die allgemeine Videospielindustrie erfasst hat, sondern halt auch alles andere. Nämlich es geht darum, dass ein Assassin's Creed Cosplayer es geschafft hat, in dem kleinen Örtchen Rottweil hier bei uns in der Nähe, es geschafft hat, anscheinend eine ganze Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. dazu gleich dann mehr von mir. Und die dritte News, die auch so ein bisschen die Einleitung für unser Hauptthema sein soll, ist eine Kontroverse um ein Hearthstone E-Sports Turnier in Finnland, wo es dann auch um Geschlechtertrennung geht, um darum, ob Frauen auch bei dem Hearthstone-Turnier mitmachen können, die das eigentlich für Männer vorgesehen war und welche Reaktionen es dazu gab und wie das dann am Ende ausgegangen ist. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, das soll das die Einleitung für unser Hauptthema sein. Wir wollen uns heute nämlich mal mit E-Sports beschäftigen. So ein Thema, darüber könnte man sicher doch sehr lange reden oder auch eben nicht. Ich habe das Gefühl, viele Leute wissen, dass E-Sports existiert, auch viele Videospieler, aber können auch nicht so wirklich was damit anfangen. Und wir haben uns einfach gedacht, dass wir heute im Hauptthema ein bisschen auf dieses ja immer größer werdende E-Sports eingehen wollen, bis auf die Fragen eingehen wollen, so was wird denn dann am ehesten gespielt bzw. geguckt, wie stehen die Chancen, dass das irgendwann auch wirklich mal Mainstream ankommen könnte, Erfolge sein könnte, dass auch die breitere Masse sowas anschaut. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Hauptthema und dazu aber später mehr. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit Crytek.
Ja, beginnen wir mal mit Crytek und damit tatsächlich einem recht deutschen Thema in Anführungsstrichen. Es geht dabei auch um andere Studios von Crytek. Crytek, ich meine, da müssen wir glaube ich nicht viel zu sagen, kommt ursprünglich aus Frankfurt am Main, haben jetzt auch Studios in UK, in Austin, Texas und so, werden ja immer größer, haben wir ja im Laufe der Zeit jetzt auch im Podcast öfter mal erwähnt, wenn es gerade zum Beispiel auch um das Auflösen von THQ und sowas ging, die Neugründung des Studios in UK. Und all diesen Dingen, ist auf jeden Fall mit Abstand die größte deutsche Spieleentwicklerfirma, die wir so haben, ist immer noch independent, was für so eine große Firma gerade nicht unbedingt ja, normal ist, so ungefähr. Und glaube ich, relativ allein da auf weiter Flur bei der Größe irgendwie noch komplett unabhängig zu sein. Das ist jetzt allerdings auch das, glaube ich, größte Problem derzeit, weil sobald es eben bei einem Independent-Studio mal einige Probleme mit irgendwelchen Projekten oder dergleichen gibt oder mal ein größer Vertrag wegfällt, dann ja fehlt auch ganz, ganz schnell mal das Geld. Und das scheint jetzt derzeit der Fall zu sein. Dazu muss man natürlich vorweg sagen, alles, was wir jetzt hier so besprechen werden, basiert in Anführungsstrichen auf Berichten. Kotaku hat da recht viel darüber berichtet. Die ersten, die, glaube ich, was zu geschrieben haben, war die GameStar. Leider ist der Artikel nicht einsehbar, weil er zum Premium-Content gehört. Das heißt, also, den kann man sich nicht öffentlich angucken, sondern nur, wenn man Teil des Premium, der Premium-Mitgliedschaft ist. Danach haben dann auch, keine Ahnung, IGN, Kotaku und weitere Leute eben berichtet. Gerade der Kotaku-Artikel ist relativ ausführlich und sie berufen sich eben auf Quellen innerhalb der Firma. Das scheinen wohl einige Leute zu sein, mit denen sie gesprochen haben. Eine Handvoll Leute aus dem UK-Bereich, eine Handvoll Leute aus dem deutschen Studio in Frankfurt, auch einige ehemalige Mitarbeiter. Es ist also so sicher, wie es sein kann. Trotzdem hat Crytek sich aber bislang nicht wirklich dazu öffentlich geäußert, außer dass sie einfach alles abstreiten, was eben das Ganze angeht. Um jetzt mal ins Detail zu gehen, worum es letztendlich eigentlich geht. Hauptsächlich geht es, wie gesagt, um finanzielle Probleme. Geäußert hat sich das Ganze dadurch, dass in UK und auch in Deutschland eben hier einige Mitarbeiter schon geraume Zeiten nicht rechtzeitig oder zum Teil auch gar nicht bezahlt wurden. Da gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nicht nur, dass es nichts damit zu tun hat quasi, dass Leute andere Sachen erzählen, sondern dass einfach auch andere Leute irgendwie anders davon betroffen sind. Wie gesagt, manche Mitarbeiter werden zum Teil wohl seit Monaten gar nicht bezahlt. Einige Leute kriegen ihre Paychecks erst 2-3 Wochen zu spät. Bei anderen Leuten heißt es dann, dass sie nur 30-40% ihres eigentlichen Gehaltes ausgezahlt kriegen. Das scheint also recht mannigfaltig zu sein, wie sich das Ganze dann äußert. In jedem Fall muss man aber sagen, das Ganze, wie gesagt, lässt sich in allen Studios, zumindest nach Aussagen der Mitarbeiter, irgendwie finden. In UK ist das Ganze jetzt, glaube ich, hauptsächlich bekannt geworden, weil eben einige Leute das Streiken angefangen haben, was ich auch wieder sehr, sehr interessant finde, dass es tatsächlich Monate da gedauert hat, bis da überhaupt mal jemand streikt, obwohl sie wohl anscheinend alle nicht richtig bezahlt werden. Aber wie gesagt, einige Leute bei Crytek UK haben jetzt komplett die Arbeit niedergelegt und kommen jetzt nicht mehr. Es ist nicht ganz klar, ob diese Leute komplett jetzt einfach Crytek verlassen wollen oder ob es wirklich einfach nur darum geht, dass sie jetzt warten wollen, bis sie wieder richtig bezahlt werden können. Wie gesagt, danach gab es jetzt eben die große Investigation, was das Ganze jetzt auf sich hat, und es kommen immer mehr Dinge zutage, dass eben zum Beispiel auch in Deutschland es da Probleme gibt. Es gibt auch einigen Unmut, so wie es aussieht. Die finanzielle Situation scheint nicht wirklich kommuniziert worden zu sein innerhalb der Firma. Viele Leute sagen, wir wissen einfach nur, dass wir nicht bezahlt werden, wir wissen aber nicht warum. Falls man nachfragt, heißt es immer, das ist gar kein Problem, das kriegen wir bald wieder in den Griff, aber das heißt es schon seit Monaten und letztendlich hat sich noch nichts verändert. Außerdem auch wohl ein Problem, das eben in dem Kotaku-Artikel öfters mal erwähnt wird, ist, dass einige Leute doch durchaus sehr stört, dass eben gerade die beiden Firmengründer, die Yerli-Brüder, immer noch mit ihrem Ferrari zur Arbeit fahren. Es gibt immer noch Leute, die zwischen den Studios erste Klasse hin und her geflogen werden. Also die ganzen Sachen, die für die höhere Chefetage quasi irgendwie zur Verfügung steht an Geldern, die werden wohl immer noch voll genutzt, wohingegen andere Leute einfach gar nicht bezahlt werden. Da kann ich schon verstehen, dass es da einigen Unmut gibt. Wie gesagt, was das Ganze jetzt bedeutet, weiß man nicht. Es gibt auf jeden Fall Verhandlungen mit Deep Silver. Das UK-Studio, das jetzt wie gesagt zum Großteil die Arbeit niedergelegt hat, hat derzeit das Homefront Homefront-Fortsetzung entwickelt, die von Deep Silver gepublished werden soll. Es gibt anscheinend also auch Verhandlungen mit Deep Silver. Viele Leute in UK hoffen jetzt wohl, dass Deep Silver einfach das Studio Crytek UK übernimmt und dann quasi Homefront weiterentwickeln lässt, weil sie wohl schon recht viel Geld investiert haben. Steht aber alles noch in der Schwebe. Deep Silver äußert sich nicht. Crytek hat sich auch noch gar nicht geäußert, außer dass sie gesagt haben, diese ganzen Anschuldigungen und Gerüchte sind alle falsch. Das stimmt so nicht. Sonst haben sie aber noch nicht geäußert zu niemandem. Ist also völlig unklar, was da letztendlich gerade läuft. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt definitiv Probleme. So wie es aussieht, haben auch schon einen Haufen Leute, insgesamt wohl im letzten halben Jahr bis Jahr, fast 100 Leute, ich glaube, nee, noch nicht mal, hier steht jetzt gerade, in den letzten 3 Monaten alleine haben über 100 Leute wohl anscheinend die Firma verlassen. Und Crytek insgesamt hat fast 800 Mitarbeiter, also ein großer Haufen. Das Rise-Sequel, das wohl mit Microsoft geplant wurde, ist auch abgesagt worden. Da gab es wohl Probleme, sich darüber zu einigen, wem letztendlich jetzt die Rechte an der Franchise gehören. Und deswegen wurde das eingestellt, glaube ich, auch nochmal ein großer Geldbringer. Und allgemein beschweren sich die Leute einfach auch darüber, dass es einfach eine nicht wirklich der ursprünglichen Firmenphilosophie entsprechende Richtungswechsel gibt, dass jetzt viel auf Free-to-Play gesetzt wird. Ich meine, Crytek ist groß geworden durch Spiele wie Crysis und Crysis 2, vor allem auch durch die hausinterne Engine, also für große Blockbuster-Titel mit Bombast-Grafik. Da scheint man sich jetzt sehr von weg zu bewegen. Warface ist gerade rausgekommen, Arena of Fate wurde angekündigt und Crytek hat selbst auch schon gesagt, also Sava Djalli, einer der beiden Geschäftsführer, hat gesagt, sie wollen jetzt eigentlich nur noch Free-to-Play-Spiele entwickeln. Da sind viele Mitarbeiter von vor den Kopf gestoßen und wie es scheint das auch nicht so richtig zu funktionieren. Man braucht wohl diese großen Projekte um so eine riesige Firma. Ich meine, 800 Leute Free-to-Play-Spiele entwickeln, das ist schon, sage ich jetzt mal, mutig auf jeden Fall. Wie gesagt, wir können leider nicht genau sagen, was es alles zu bedeuten hat. Die Berichte häufen sich aber und es scheint auf jeden Fall irgendwas überhaupt gar nicht im Lot zu sein. Was genau das ist und wie das jetzt genau alles letztendlich sich bewahrheitet oder nicht, können wir nicht sagen. Aber man sollte sich Sorgen machen, glaube ich, um das größte Studio in Deutschland. Wenn das so weitergeht, dann könnten sie irgendwann größere Probleme kriegen.
Das war jetzt relativ viel Information, glaube ich.
Ich weiß, tut mir leid, das ist einfach so viel auf einmal.
Ja. Aber ich glaube, da kann man gar nicht so viel dazu sagen. Also in dem Sinne, als ich die ersten Gerüchte gehört habe, dann denkt man, okay, ist erstmal nur Gerüchte, aber dann wurde es halt immer mehr ehemalige Mitarbeiter, haben sich zum Beispiel auch im NeoGAF dann auch gemeldet und dann gesagt, wir haben es einfach die Schnauze voll, wir können einfach unsere Schnauze nicht mehr halten.
Ja.
Und auch der Journalist, der die Kotaku-Artikel geschrieben hat, auch gemeint, viele sagen es nicht, also sind halt anonym geblieben, aber trotzdem sagen sie halt, auch wenn Crytek jetzt sagt, wir sollen nicht darüber reden, was sollen wir jetzt machen? Wir kriegen halt kein Geld mehr. Wir können nicht erwarten, dass sie da ruhig bleiben. Und ist auch völlig zu Recht. Also du hast ja auch gesagt, dass die Chefetage ja weiterhin immer noch mit dem Geld eigentlich rumhantiert, als hätten sie zu viel. Also fliegen zu Konferenzen immer noch mit First Class, fahren mit dem Ferrari vor. Also die Traielli-Brüder fahren wahrscheinlich immer noch mit ihren Ferraris vor das Firmengebäude in Frankfurt. Und ich meine, wenn dann Teile der Belegschaft nicht mehr rechtzeitig bezahlt werden, dann könnte man sich fragen, ob das so sinnvoll ist, jeden Tag mit dem Ferrari anzufahren.
Ja, und selbst wenn es einfach nur um die Bestimmung in der Firma geht, ich meine, man kann die Ferrari ja zu Hause stehen lassen und einfach mit dem Hybriden kommen, aber das zeigt zumindest so ein bisschen Mitgefühl vielleicht.
Richtig.
Als dass man mit einer PS-Schleuder darum geht.
Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, dass Crytek einfach wahrscheinlich zu schnell zu groß geworden ist.
Ja.
Man hat das Gefühl, das hat so als etwas kleineres Independent Studio angefangen, das vor allem sich auf die Mütze geschrieben hat, PC-Spiele zu entwickeln, die ungefähr alles sprengen, was irgendwie auf dem PC möglich ist, oder zumindest an die Grenzen von dem zu gehen, was auf dem PC möglich ist. Ja. Und ich meine, Far Cry, Crysis 1, sie sind eben diese Titel, für die Crytek eben weltberühmt ist. Es sind keine riesigen Gameplay-Perlen oder so, aber niemand spielt die auch hauptsächlich wegen des Gameplays. Sie wurden erfolgreich damit, wurden riesig damit und ich habe das Gefühl, dass halt eben diese Philosophie dann irgendwann wirklich dann abhandengekommen ist. Ein Mitarbeiter hat sich auch beschwert, dass es keine richtige Führung gibt in der Führungsetage, dass man dem einen Trend hinter dem anderen hinterher rennt. Also Crytek hat ja neulich jetzt auch ein MOBA angekündigt, wo auch mehr und ich gesagt haben,
vielleicht 2 Jahre zu spät.
Der MOBA-Markt ist halt mittlerweile auch schon wieder so voll. Also jetzt ist es einfach, der Trend ist, der Zug ist ein bisschen abgefahren, würde ich einfach sagen.
Absolut.
Und auch viele andere Projekte, wo du das Gefühl hast, irgendwie, man könnte sagen, als sie damals Rise, die ursprüngliche Version für Kinect, dass man da dann auch aufs Motion aufgesprungen springen wollte und so weiter. Alles war auch immer viel zu spät. Das ist dann immer nur noch Reaktion und nicht selbst zu sagen, sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren. Und ich meine, Mel hat es schon, glaube ich, im Podcast oft genug erwähnt, es gibt wenig Spiele oder fast keine, die grafisch so gut aussehen wie Crysis 1. Also
heute
wenn sie
noch,
einfach weiter daran gearbeitet hätten, egal ob sie dann gleichzeitig noch Konsolenversionen entwickeln oder nicht, wie das halt mit Crysis 2 und 3 passiert ist, solange sie weiterhin sozusagen auf dem PC versuchen, die Grenzen zu sprengen, hätte es immer noch Kunden gegeben. Und so hast du jetzt das Gefühl, irgendwie, sie machen Sachen, die andere schon gemacht haben oder halt auch besser gemacht haben. Und ja. Dann ist es halt schwierig.
Ich glaube, das große Problem ist schon tatsächlich sehr schön zusammengefasst, wie du es gesagt hast, sie sind zu schnell zu groß geworden. Ich glaube, in einem kleinen mittelständischen Bereich hätten sie viel besser überleben können. Klar, da stecken nicht diese Milliarden drin, die sie jetzt verdienen, wobei Milliarden natürlich auch übertrieben ist, aber da steckt nicht das große Geld drin, so wie sie es jetzt verdienen. Gleichzeitig hast du dann aber auch da einen sehr sicheren Stand. Man guckt sich sowas wie id Software an, Epic oder so ein Kram. Das sind alles kleine Spieleschmieden, das sind immer kleine Teams geblieben. Die machen alle paar Jahre mal ihre Spiele, leben von ihrer Engine. Und das ist genau das Modell, was für Crytek, glaube ich, sehr gut geklappt hätte. Wie gesagt, Crysis ist bis heute noch eines der schönsten Spiele. Die CryEngine weiterentwickeln, sich darauf konzentrieren und die vermarkten zum Beispiel. Da steckt nicht das große Geld drin, aber zumindest sicheres Geld. Genau. Und dann vielleicht auch mit Crysis 2 und Crysis 3 weniger Abstriche machen in der Hinsicht. Ich meine, sie haben bei Crysis 2 ganz klar gesagt, das sagen auch alle heute noch, Crysis 2 sieht schlechter aus als Crysis 1, weil sie von Anfang an gesagt haben, sie wollen eine Parallelentwicklung auf den Konsolen machen. Klar erreichst du damit den größeren Markt, aber es ist halt die Frage, ist das jetzt noch angemessen? Und wie du schon gesagt hast, sind bei allem ein bisschen zu spät. Ein MOBA jetzt zu entwickeln ist zu spät. Dota 2 ist schon draußen. League of Legends seit Jahren beherrscht es den MOBA-Bereich. Absolut.
Blizzard kommt auch noch und
Richtig, und Blizzard jetzt nimmt jetzt noch den Casual-Markt weg, der einzige, der quasi nicht bedient wurde. Wir haben Casual-MOBA, wir haben das große MOBA für die Massen, wir haben das große MOBA, das eben eher die hartgesottenen Spieler anspricht, die jetzt quasi ein bisschen mehr Anspruch haben wollen mit Dota.
Und CD Projekt entwickelt MOBA für Mobile und du hast Smite für die, die eher auf 3D-Dings. Also es gibt wenig
alles.
Der einzige Platz, den ich mir vorstellen kann, ist halt Konsolen und das soll es ja, glaube ich, auch nicht sein. Also
und selbst wenn MOBA auf Konsolen ist, auch nicht so die beste Umgebung dafür. Also deswegen ist es einfach insgesamt alles, ja, also man muss einfach sagen, es ist ein Stück weit, glaube ich, selbstverschuldet. Es war ein bisschen merkwürdige Positionierung im Markt, ein bisschen merkwürdige Zukunftsplanung und jetzt scheinen sie dafür die Quittung zu bekommen. Aber wie gesagt, das sind alles erstmal Gerüchte, bevor nicht irgendwie offizielle Zahlen veröffentlicht sind, irgendwas bestätigt wurde oder sie gegebenenfalls sogar Insolvenz anreichen oder dergleichen, können wir nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Das heißt, also wir warten jetzt einfach mal ab, aber trotzdem definitiv die größte News derzeit. Dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter und beschäftigen uns mit einem netten Herrn in Rottenburg, der
Rottweil, nicht Rottenburg.
Ah ja, stimmt, Rottweil, Entschuldigung, fast. in Rottweil, der die Stadt in Atem gehalten hat und die Lokalpresse über die Maßen hinaus beschäftigt hat. Worum ging's denn da genau?
Genau, der Übeltäter, so nenne ich es aber mal, es war ein Cosplayer, der sich als Alter Ir verkleidet hat aus Assassin's Creed und anscheinend dann im Dorf rumgelaufen ist damit. Und er wurde dann anscheinend von einer Jugendlichen fotografiert. Dieses Bild ging dann plötzlich durch die Lokalpresse, durch Lokalmedien und man hat sich sofort gefragt, wer das ist. Ist der gefährlich? Es kamen dann plötzlich Gerüchte auf. Da ging es dann plötzlich um Kampfmönche, um Blut, um mitgeführten Messern. Und dann wurde die Polizei eingeschaltet, die dann zur Besonnenheit aufgefordert, den Unbekannten sich auffordert, sich zu stellen. Der Herausgeber der neuen Rottweiler Zeitung ist dann sogar so weit gegangen, dass er einen offenen Brief an den Übeltäter geschrieben hat, in dem er sich dann sozusagen empört, dass er Angst verbreitet hat, dass Kinder nicht mehr schlafen können, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken wollen, weil sie so viel Angst haben. Und erwähnt sogar selbst noch in dem Brief, sie sind wahrscheinlich nur ein Cosplay aus Assassin's Creed, aber stellen sich mit der Polizei. Und dann merkst du schon, der erste Absatz ist so, oh Gott, sie machen so viel Angst. Ich weiß zwar, dass sie wahrscheinlich nur ein Spieler von Assassin's Creed sind, aber ich so, wenn du schon Ahnung hast anscheinend, dass das Assassin's Creed ist und Cosplay und so, warum machst du dann so eine riesige Dinger daraus? Ja. Und jedenfalls kam es dann dazu, dass dann Eltern gemeint haben, es wurden noch andere kostümierte Kampfmönche irgendwie in der Nähe von Schulen und Kindergärten entdeckt und die ganze Stadt war dann plötzlich sehr unruhig und alle hatten irgendwie Angst und dann kam plötzlich die News, der 25-Jährige wurde gefunden, die Polizei konnte die Person ermitteln, die Person hat gesagt, er hat einfach so im Cosplay rumgelaufen und wollte niemandem was zu schade tun und hat dann auch, um das zu beweisen, einfach der Polizei sein Kostüm zur Verfügung gestellt.
Also was soll man dazu noch sagen?
Ich weiß auch nicht, was man sagen soll. Ist halt, keine Ahnung, ist halt ein Typ, der als alter Ehe rumläuft und die ganze Stadt versteht's komplett falsch.
Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, wir wählen das jetzt hier nicht nur als obskure regionalen News, obwohl das auch allein dafür schon es wert gewesen wäre, hier im Podcast erwähnt zu werden, sondern es ist auch auf deutschen Gaming-Seiten aufgetaucht. Also
4Players hat darüber berichtet und so.
Genau, also wir haben es auch erst darüber erfahren, nicht weil wir die lokale Zeitung lesen würden, sondern weil wir es wirklich über deutsche Gaming-Seiten erfahren haben, dass das hier in der Nähe passiert ist. Ja, was soll man da groß zu sagen? Ich meine, der Herausgeber der Zeitung war sich anscheinend schon selbstbewusst, was das zu bedeuten hatte. Davon abgesehen ist dieser junge Mann einen Nachmittag lang für irgendwie 2 Stunden lang in irgendeine Parkung gelaufen. Und das hat sofort gleich eine stadtweite Panik ausgelöst. Ich meine, das ist so ein 24.000 Einwohnerstädtchen. Klar sprechen sich da so solche Dinge sehr schnell rum, aber nun ja. Und die ganzen weiteren Sichtungen sind wahrscheinlich eher in der Fantasie der Kinder passiert, weil denen eben Angst gemacht wurde von den Eltern, was ich auch völlig unverständlich finde.
Vor allem, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt wirklich die Jugendlichen da jetzt in dem Sinne Angst, ich meine, Assassin's Creed kennt man halt.
Ich glaube, die meisten Jugendlichen fanden es im Nachhinein einfach genauso witzig, wie wir es gerade finden und haben sich darüber kaputt gelacht, dass es überhaupt so eine lokale Berichterstattung gab. Ist ja auch immer so die Frage, inwieweit das wirklich der Realität entspricht, weil eine kleine Zeitung da irgendwas Großes draus macht. Ob die Jugendlichen das wirklich so ernst genommen haben, ist halt eine ganz andere Frage. Ich meine, zumal der junge Mann ist selbst 25 Jahre alt. Den einen oder anderen wird er wohl kennen in seiner Heimatstadt. Ich gehe davon aus, dass viele Leute auch einfach wussten, wer er ist und was er da macht.
Also ich kann mir auch nur in meinem Kopf so ein bisschen vorstellen, was er gedacht hat, als die Polizei dann wahrscheinlich vor seiner Tür stand.
Ja. Sind Sie
dieser Kampfmönch? Ja.
Es fiel tatsächlich auch das Wort Assassine, wo ich gedacht habe, wenn ihr schon so weit seid, wir sind doch in keinem Hollywood-Film, spätestens dann soll euch doch auffallen, dass das wahrscheinlich keine realistische Bedrohung für die Stadt ist. Wenn ihr schon selbst davon redet, dass es offensichtlich ein Assassine ist.
Vor allem, also,
wer rennt denn rum?
Welcher Assassine läuft dann mitten am Tag durch die Stadt? Er fällt überhaupt nicht auf in dieser Rufe im 21. Jahrhundert in Deutschland. Niemand würde auch nur im geringsten auf die Idee kommen, dass er jemanden ermorden könnte. Also... Der beste Kommentar hatte ich gelesen, aber 4Players, als sie den noch nicht gefunden haben und er dann gesagt hat, irgendjemand soll die Polizei mal anrufen und denen sagen, sie sollen den Heuhaufen suchen.
Stimmt. Ja, es ist lächerlich, aber es ist lustig und in unserer kleinen Mini-Kategorie obskure Quatschnachrichten aus aller Welt haben wir jetzt heute mal etwas untergebracht, was sogar bei uns aus der Nähe kam. Ich finde, das ist noch viel berechtigter als sonst.
Das ist eine sehr deutsche Folge, merke ich gerade, passend.
Tatsächlich sucht ihr eine sehr deutsche Folge, wo wir jetzt gleich gehen wir nach Finnland und dann.
Vielleicht hätten wir doch über Videospielszenen in Deutschland reden sollen. Also.
Ja, hätten wir vielleicht. Das kommt irgendwann anders noch. Ah, jetzt haben wir schon wieder was gespoilert. Naja, wer weiß. Halten wir uns eh nicht dran wahrscheinlich.
Wir haben schon so oft gesagt, wir machen das und das haben wir nie gemacht.
Haben es nie gemacht, richtig, ja. Ja, von dieser kleinen obskuren News zu wieder etwas ernsterem und tatsächlich interessanteren eigentlich auch so ein bisschen. Und zwar geht es dabei um ein, wie Josh richtig gesagt hat, Hearthstone-Turnier, das demnächst in Finnland stattfindet. Das ist dann eine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Anführungsstrichen, die dann in Aserbaidschan stattfinden im November sein wird. Es gab eine gewisse Kontroverse, weil dieses Turnier, das eben in Finnland veranstaltet wurde, ist eben ein Hearthstone-Turnier und die Leute, die mitmachen durften, wurden ausgeschrieben als junge Finnen männlich. Das bedeutet, in diesem Turnier waren nur männliche Finnen zugelassen. Da gab es dann natürlich gleich die ersten Nachfragen, warum dürfen da nur Männer mitmachen? Und die Antwort darauf war dann, nun ja, wir halten uns damit an die Statuten des eigentlichen Veranstalters der letztendlichen Weltmeisterschaft, nämlich dem IESF, dem International Esports, also der International Esports Federation, die eben in Aserbaidschan diese Veranstaltung dann machen wird und eben auch bei der Organisation in Finnland hilft und die eben eine klare Geschlechtertrennung hat zwischen Männlein und Weiblein. Und dann gab es eben da auch eine Beschwerde eben an den Verband, wo gefragt wurde, warum ist denn das überhaupt der Fall, warum trennt ihr denn im E-Sports? Und die Antwort darauf war, nun ja, eigentlich machen wir das hauptsächlich, weil wir uns damit dann an internationale Sportstatuten halten und zwar Sportstatuten, die nicht für E-Sports gelten, sondern allgemein für Sportarten. Und das Ganze soll eben dazu dienen, dass der IESF eben versucht, E-Sport immer mehr auch wirklich als richtigen Sport zu etablieren. Sie meinen, sie sind da schon sehr weit gekommen, sie kommen immer näher ran und halten sich deswegen freiwillig, nicht weil das irgendjemand gefordert hätte, sondern freiwillig an die internationalen Sportstatuten, wonach eben Männer und Frauen getrennt gegeneinander antreten. Zum einen sagen sie, ist es eben deswegen und zum anderen dient es auch dazu, einfach bei Frauen das Ganze nochmal zu bewerben quasi. Es geht nämlich letztendlich darum, dass sie gesagt haben, es gibt definitiv 50-50 ungefähr Spieler und Spielerinnen in der Welt, die eben Videospiele spielen. Der Unterschied ist aber, dass es im E-Sports-Bereich wesentlich kleinere Marge ist. Das ist im Normalfall, gerade reden wir von knapp 70%, da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Es gab schon Statistiken, die von 94% Männern im E-Sport geredet haben. Das Ganze wurde jetzt ein bisschen relativiert, so wie es jetzt aussieht. aussieht, sind es wahrscheinlich realistischerweise eher so um die 70-75%. Trotzdem sagen sie halt eben, es gibt einen kleineren Anteil von Frauen im E-Sport und um die eben zu fördern, macht man eben eine eigene Frauenliga, sodass man eben Frauen dazu ermutigt, eben gegen andere Frauen anzutreten und deswegen würde man eben Männer und Frauen trennen. Dann gab es natürlich aber trotzdem die berechtigte Beschwerde, naja, wenn das der Fall ist, warum gibt es denn dann kein Frauenturnier, weil auf der Weltmeisterschaft dann in Aserbaidschan dürfen dann auch nur Männer antreten. Das heißt, es ist schön, dass es deswegen trennt, wenn ihr aber keine Frauenliga einführt, dann bringt es letztendlich auch nichts. Wie gesagt, es gab halt alles ein ziemliches Durcheinander irgendwie. Ziemlich viele Leute haben sich darüber beschwert und aufgeregt. Als Beispiel wurde dann jetzt auch in der Begründung der IESF genannt, dass zum Beispiel auch im Schach eine klare Trennung zwischen Männern und Frauen in den Ligen stattfindet. Das ist allerdings nur mit Einschränkungen so zu sehen. Joe kennt sich da ein bisschen besser aus, da wird es nachher noch mal ein bisschen genauer erläutern. Grundlegend läuft es aber so, dass es schon so ist, dass Frauen mit Männern kompetitiv auch spielen dürfen. Sie haben quasi die freie Wahl. Es gibt zwar Frauenligen auch in einer eigenen Frauen-Weltrangliste, aber Frauen dürfen auch jederzeit mit Männern spielen, wenn sie es wollen. Das ist also eine freiwillige Geschichte. Das Ganze ging jetzt, wie gesagt, vorgestern durch die Medien und wurde heiß diskutiert. Jetzt, letztendlich würden wir, glaube ich, an dieser Stelle zu unserem Fazit übergehen, noch ein bisschen selber sagen, was wir davon halten. Ist aber eigentlich gar nicht wirklich nötig, denn es hat sich dann direkt an demselben Tag, also vorgestern, auch noch der Verband geäußert und hat gesagt, ja, wir haben mitgekriegt, dass es da sehr viel Unmut in der Community gibt. Wir können das durchaus nachvollziehen. Wir werden uns jetzt besprechen und schauen, ob wir daran was ändern. Und verrückterweise haben sie schon einen Tag später bereits darauf reagiert, was ich tatsächlich sehr cool fand, muss ich sagen. Sie haben wohl eine Notsitzung der Verbandsmitglieder einberufen und haben darüber gesprochen und haben jetzt tatsächlich sich dazu entschlossen, dass es diese Trennung jetzt in der Form nicht mehr geben wird. Sie machen es jetzt so ähnlich wie beim Schach tatsächlich, dass sie sagen, sie werden die normalen männlichen Turniere, die es bisher gab, auch jetzt speziell das in Finnland und auch die Weltmeisterschaft in Aserbaidschan, werden sie jetzt für alle öffnen. Das heißt also, da gibt es keine Beschränkung für Geschlechter. Es kann jeder mitmachen, sowohl Frauen als auch Männer, auch jetzt bei der eben Meisterschaft in Finnland, die kurz bevorsteht. Es wird aber trotzdem weiterhin Frauenligen geben und auch weiterhin Frauen, also reine Frauenturniere geben. Nur, wie gesagt, Frauen, wenn sie wollen, können auch jederzeit einfach mit den männlichen Kollegen oder eben auch Gegnern antreten und dann eben auch in Competitions gegen Männer spielen. Ich finde, muss sagen, jetzt insgesamt, also am Anfang hätte ich gesagt, ja, finde ich die Aufregung völlig verständlich. Gerade wenn man sagt, man möchte sich internationalen Sportstatuten anpassen, finde ich sehr fragwürdig, ob die denn irgendwie anwendbar sind auf E-Sport, weil, meine Güte, E-Sport, da braucht man keine Geschlechtertrennung aufgrund körperlicher Merkmale. Es ist schon klar, dass Frauen nicht unbedingt gegen Männer Basketball spielen können, aber wenn sie zusammen am PC sitzen, dann würde ich behaupten, es gibt keinerlei Unterschiede zwischen Männern und Frauen. So ähnlich wie es eben beim Schach auch der Fall ist, wenn Frauen mit Männern spielen wollen, dann können sie das doch gerne tun. Es gibt einfach keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und genauso haben sie jetzt ja auch umgesetzt. Ich muss sagen, insgesamt sehr, sehr positiv, finde ich zumindest. Es hat mich positiv überrascht, dass sie es wirklich durchgezogen haben, vor allem so schnell reagiert haben. Bereits einen Tag später, also gestern, gab es dann eben, wie gesagt, die Antwort, dass jetzt alles offen ist. Finde es auch cool, dass sie trotzdem nach wie vor sagen, sie behalten aber die freien Frauenturniere bei, um trotzdem vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen Spielerin einen Anreiz zu bieten, eben in den E-Sports einzusteigen, die vielleicht eher Lust haben, erstmal gegen andere Frauen zu spielen, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Von daher insgesamt einfach, nachdem es eigentlich eine eher negative Geschichte war, jetzt insgesamt eine sehr positive Geschichte, muss ich sagen. Gab dann auch Diskussionen, ob es irgendwie vielleicht auch an Aserbaidschan lag und vielleicht eher konservativen Kräften in dem Land. Ich glaube, das kann man jetzt dann auch ad acta legen. Ja, sehr cool einfach, muss ich sagen.
Ich meine, es war, hat ja eh schon viel überrascht, dass es ausgerechnet in Finnland passiert. Ich meine, skandinavische Länder gelten eher als die liberalsten von allen. Deswegen haben das sich dann auch viele, fanden das erstmal ein bisschen komisch und ich kann das ja auch nachvollziehen, dass man sagt, naja, vielleicht ist einfach diese gewaltige männliche Präsenz im E-Sports halt doch für viele Frauen in dem Sinne ein bisschen intimidating und man hofft dann eben, dass man dann dadurch, dass es dann reine Frauenturniere gibt, dass man dann sozusagen Frauen dazu ermutigt, auch sozusagen Teil dessen zu werden und nicht, dass man das Gefühl hat, man ist so, ja, vielleicht wie so im Informatikstudium so die einzige Studentin unter 100.000 männlichen Studenten. Genau, und ich finde die Parallele zum Schach eigentlich da ganz gut. Also im Schach ist natürlich schon so, also das, man hat gesagt, das ist nur zum Teil richtig. Es ist so, dass zum Beispiel die deutsche Bundesligen im Schach sind nach Geschlechtern getrennt. Okay. Wobei man aber sagen muss, dass natürlich Vereinsschach eher den kleineren Bereich des professionellen Schachspiels ausmacht. Also zum Beispiel hat Deutschland, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, hat mit die stärkste Schachliga der Welt. Weil die besten Spieler der Welt einfach in Deutschland im Verein spielen, aber sie spielen dann meistens auch nur ein Spiel aus, keine Ahnung, in der gesamten Saison, weil sie halt nur auf ihre eigene persönliche Karriere fokussiert sind. Und diese ganzen großen Turniere, wo es dann nur um die Einzelspieler geht, wo es um Weltmeisterschaftskämpfe geht, die sind halt, wie Bernd schon gesagt hat, in dem Sinne komplett genderfrei. Also jede Frau darf an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Es gibt aber auch für die Frauen eine eigene Frauen-Schachweltmeisterschaft. Aber Frauen müssen nicht daran teilnehmen. Ich habe mir noch vorhin erzählt, die beste Schachspielerin der Welt, die schon mal Weltranglisten-Achte war, ist zum Beispiel nie Frauen-Weltmeisterin im Schach geworden. Ganz einfach deswegen, weil sie nie an diesem Turnier teilgenommen hat. Sie hat schon immer versucht, die allgemeine Schachweltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Und glaube auch, dass Schach da eine gute Parallele ist, weil auch im Schach natürlich keinerlei physische Unterschiede was ausmachen. Und dementsprechend finde ich es gut, dass die Lösung, die sie jetzt haben, finde ich, jetzt ist die einzig richtige und die optimalste. Und finde ich auch gut, dass sie auf jeden Fall so schnell reagiert haben.
Ja, absolut. Finde ich auch sehr, sehr cool. Jetzt muss man noch mal kurz dazu sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen darüber gewundert, dass es jetzt das Ganze um Hearthstone ging. Habe nicht so ganz verstanden, warum Hearthstone überhaupt als E-Sport-Spiel irgendwie relevant und interessant ist. Alle, die Hearthstone gespielt haben, wissen, dass es da jetzt irgendwie nicht Wahnsinn, es hat nichts mit Mechanik zu tun und ganz ehrlich, Taktik ist da auch eher minimal, hat viel, viel mehr mit Glück zu tun. Gerade irgendwie als Magic-Spieler weiß ich, dass sowas doch wesentlich komplexer gehen könnte. Aber natürlich geht es bei diesen Events jetzt auch nicht nur darum. Sie haben jetzt auch allgemein, also der EASF, die veranstalten halt sehr, sehr viel Kram und die haben jetzt auch allgemein ihre Regeln, die haben sich geändert. Zum Beispiel jetzt eben für die Weltmeisterschaften haben sie jetzt schon komplett den ganzen Plan auch umgestellt, den sie heute veröffentlicht haben, den abgedateten Plan eben, wo schon drin ist, dass eben auch Dota 2 ist Open for All jetzt, StarCraft 2 ebenfalls, Ultra Street Fighter 4, Hearthstone und eben Tekken Tag Tournament 2 sind alle offen. Gibt aber speziell für Tekken Tag Tournament 2 und eben StarCraft 2 auch Female Only Competitions, die parallel zum Open for All laufen. Sie haben es also komplett durchgezogen durch die ganze Sparte und jetzt nicht nur für Hearthstone. Wie gesagt, Hearthstone war, glaube ich, einfach nur das Interessante, weil es jetzt eben der Aufhänger war, dass es in Finnland überhaupt erst zur Sprache gekommen ist und nicht gar nicht am Anfang erstmal um den internationalen Verband ging, sondern wirklich einfach nur um das Turnier jetzt speziell in Finnland. Ja, wie gesagt, insgesamt eine sehr interessante Sache und, glaube ich, ein ganz guter Einstieg auch in unser Hauptthema.
Ja, wie ich ja vorhin schon in der Newsübersicht gesagt habe, wollen wir uns heute mit E-Sports beschäftigen. Ja, ich glaube, E-Sports ist ein riesiges Thema und auch ein sehr interessantes Thema, ganz einfach deswegen, weil wir eben in den letzten Jahren durch viele neuere Spiele, wie zum Beispiel jetzt auch League of Legends oder eben Dota 2, einen richtigen Boom, vor allem im Westen, erleben, was E-Sports angeht. Wir haben nur mal so ein paar Zahlen zusammengefasst und mal rausgeschrieben. War es so, dass letztes Jahr, oder?
Ja.
Haben insgesamt 71 Millionen Menschen ungefähr weltweit E-Sports gesehen, wovon ungefähr die Hälfte, 32 Millionen, auf League of Legends entfallen sind. Mhm. Was, also kann man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das Größte ist, was es momentan im E-Sports gibt, sowohl was Zahl der Spiele angeht, als auch die Zahl der Zuschauer. Die anderen großen Spiele, die momentan eine Rolle spielen, sind eben Dota 2. StarCraft 2 ist immer noch recht groß. Es gibt immer noch so ein bisschen, CS gibt's immer noch so ein bisschen, es gibt die Fighting-Spiele, also Beat'em-Ups, Street Fighter 4 und so weiter. FIFA ist auch noch etwas, was man da auf jeden Fall nennen kann und nennen muss. Und wie wollen wir das heute so unbefriedigend machen? Also wir wollen vielleicht mal kurz so ein bisschen über E-Sports allgemein reden, über die Entwicklung, über die Zahlen, was E-Sports so ein bisschen auch ausmacht, und auch darüber reden, ja, wie kann E-Sports theoretisch noch größer wachsen? Kann es denn irgendwann vielleicht auch, sag ich mal, etablierten Sportarten in dem Sinne den Rang ablaufen? Kann es auch mal im Mainstream ankommen? Und Merlin guckt ja seit einigen Monaten sehr, sehr begeistert League of Legends und deswegen...
Seit fast einem Jahr schon, glaube ich.
Oder noch länger, siehst du. Deswegen kann Merlin vielleicht mal was so... Ja, warum guckst du denn League of Legends hier?
Ja, die Faszination ist tatsächlich, muss ich sagen, durchs Spielen entstanden. Ich meine, wir haben ja damals auch im Podcast schon erwähnt, dass wir ja zu zweit, beziehungsweise mit dem Kumpel noch zusammen, also zu dritt angefangen haben, League of Legends zu spielen, um das mal auszuprobieren. Das Ganze hat sich recht schnell erledigt gehabt, weil die Community doch leider einfach die schlimmste des Universums ist und einem sehr schnell den Spaß versaut und ich auch tatsächlich sagen muss, dass ich mit der Steuerung zwar klargekommen bin, aber irgendwie es mir nicht genug Spaß gemacht hat, um mich da näher reinzufuchsen. Ich habe dann aber recht schnell festgestellt, dass mir zwar das Spielen nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß macht, das Gucken aber umso mehr. Ich muss sagen, League of Legends eignet sich da in der Hinsicht sehr, sehr gut, wie die die meisten Strategiespiele eben, weil man eben bei der Perspektive, aus der man das Spiel guckt, hat man letztendlich dieselbe Perspektive, aus der man auch spielt. Ich weiß nicht, ob das so eindeutig verständlich ist für die meisten Leute oder zumindest, warum sie verstehen, warum das ein Faktor ist. Aber ich kann das jetzt nur so erklären, dass ich ja nebenher auch viel Smite spiele. Das ist jetzt eben das eins der MOBAs oder das einzige MOBA, das ich wirklich viel spiele, weil es mir eben in der dritten Perspektive wesentlich mehr Spaß macht. Und ich sagen muss, die Community wesentlich angenehmer ist. Noch, muss man dazu sagen. Wer weiß, ob sich das noch ändert, wenn es größer wird. Aber das spiele ich sehr gerne, guck's aber nur sehr ungerne. Zumindest gucke ich nur sehr ungerne direkte professionelle Spiele. Ich gucke gerne Leuten dabei zu, wie sie spielen, aber ich gucke ungerne tatsächlich einfach Spiele. Und das liegt einfach daran, dass die Perspektive eben, weil es die Schulterperspektive Third Person ist, sich natürlich nicht für das wirkliche Angucken eines Spiels eignet, wenn man eben alle Perspektiven sehen möchte. Gleichzeitig aber eben die Perspektive ist, aus der man spielt, und sobald man einfach über dem Feld schwebt und von oben drauf hinabguckt, dann ist es für mich etwas schon fast Abstraktes, dabei zuzugucken. Ich kann dem Ganzen nicht so gut folgen. Ich finde irgendwie, das eignet sich nicht so wahnsinnig gut dazu. Und deswegen macht es mir viel weniger Spaß, es tatsächlich zu gucken, weil ich die Perspektive einfach ein bisschen awkward finde, weil ich sie so nicht vom Spiel gewohnt bin. Bei League ist das was anderes und ich glaube, das ist einfach die grundlegende Faszination, warum auch Let's Plays funktionieren. Du guckst halt anderen Leuten beim Spielen zu. In dem Fall ist es halt einfach nochmal spannend. Es funktioniert natürlich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, letztendlich wie einfach eine normale Sportart. Das heißt, es macht einfach Spaß, es ist faszinierend, dabei zuzugucken, vor allem, wenn du etwas davon verstehst, und das ist ja auch ein Diskussionspunkt, den wir, glaube ich, später nochmal ansprechen werden, inwieweit auch die Einstiegsschwelle einfach für solche E-Sports quasi oder E-Sports-Spiele ein bisschen höher ist für jemanden, der sich nicht damit auskennt, als für jemanden, der zum Beispiel einfach nur das erste Mal in seinem Leben Fußball guckt. Gerade bei League of Legends, um da wirklich drin zu sein, um es wirklich zu verstehen, damit es auch wirklich, also zumindest für mich macht es wesentlich mehr Spaß dadurch, weil ich einfach weiß, wie die einzelnen Champions funktionieren. Ich habe das Spiel schon gespielt, ich weiß, worauf man achten muss, ich weiß, was die einzelnen, was die Lingo in Anführungsstrichen bedeutet, ne, also ich weiß, was die einzelnen Fachbegriffe bedeuten, ich weiß, was die Champions können, ich weiß, was eine Ultimate ist, ich weiß, was ein Flash ist, ein Ghost ist und so ein Kram. Also all diese Dinge, diese ganzen sprachlichen und auch rein technischen Dinge, die man darüber wissen muss, die rein mechanischen Sachen, was können die einzelnen Champions, welche Rollen erfüllen die, und vor allem auch, wie spielen die mit dem anderen Team zusammen. Wenn man das alles versteht, weil man das Spiel schon selbst gespielt hat, dann muss ich sagen, macht es einfach eine Menge Spaß, dabei zuzugucken, weil man taktische Tiefe versteht, die man, glaube ich, sonst so nicht sehen würde. Ich glaube, das ist einfach meine Faszination daran. Es macht einfach Spaß, dabei zuzugucken, wie ein Spiel, das mir durchaus Spaß gemacht hat und was durchaus taktischen und mechanischen Anspruch bietet, zu sehen, wie Leute das fast perfekt spielen. Da eignet sich, glaube ich, auch gerade Strategiespiele oder eben League of Legends spezifisch sehr, sehr gut, weil ich auch zum Beispiel bei Counter-Strike wieder, ich gucke meistens oben auf ein Counter-Strike-Match und wenn ich das dann verfolge, dann sehe ich jemanden laufen in die Ecke und er schießt ihn. Und ich kann schon wissen, dass das wahrscheinlich mechanisch anspruchsvoll war, aber direkt nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich es nicht sehe. Wenn ich es aus der Ego-Perspektive sehe, sehe ich es vielleicht auch, aber trotzdem ist da noch, ich kriege nicht richtig mit, was die Person macht. Ich weiß, er drückt WASD und bewegt seine Maus, aber ich kann mir nicht direkt vorstellen, was er tut. Wohingegen bei League of Legends, wenn ich sehe, dass jemand eben von da nach da springt, eine, also, ne, zum Beispiel, es gibt ja auch Charaktere, die zum Beispiel einen Viset zum Beispiel, ist ein Charakter aus dem Spiel, der hinterlässt einen Schatten, wenn er das will, und er kann zu diesem Schatten zurückspringen. Und allein die Möglichkeiten, was man eben mit platzierten Schatten, weil er mit seiner Ultimate noch einen zweiten Schatten setzen kann, was man damit erreichen kann, zwischen den Schatten hin und her zu springen, da verstehe ich die komplexe Mechanik dahinter und ich verstehe, was er gerade getan hat. Das ist offensichtlich für mich, dass es sehr, sehr mechanisch anspruchsvoll war. Und cool ist, sich das anzugucken, dass jemand das hinkriegt. Ähnlich, glaube ich, bei Fighting Games. Auch die eignen sich super, weil die Perspektive des Betrachtenden letztendlich dieselbe ist, wie als wenn man selber spielen würde. Und man versteht sofort, wie komplex eine Combo ist und wie cool es ist, was er gerade gemacht hat. Nicht nur, weil es flashy aussieht, sondern weil man auch selbst, wenn man es mal gespielt hat, weiß, wie kompliziert sowas ist, ne, durchzuführen. Und ich glaube, das ist so die Faszination des E-Sports. Vielleicht so ein bisschen die Frage, warum jetzt zum Beispiel StarCraft kleiner wird und League größer wird. Ich glaube, das liegt natürlich zum einen daran, dass League Free-to-Play ist und damit viel einfacher zugänglich für alle. Und zum anderen einfach natürlich auch daran, dass Riot Games, und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, extrem viel dafür tut, für seinen E-Sports-Bereich. Letztendlich machen die nichts anderes. Sie sponsern super viel, sie kümmern sich um die Übertragung, sie kümmern sich ums Casten. Also es ist letztendlich eine Firma, die fast alles verwaltet, was um den E-Sport herum passiert. Sie stellen das Studio, sie stellen die Möglichkeiten, Interviews zu geben, sie stellen die Leute, die das Ganze kommentieren und casten, also die klassischen Kommentatoren quasi, die wir ja logischerweise aus den anderen Sportarten auch kennen. Sie stellen die Branchenanalysten, sie machen letztendlich alles. Und das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied einfach, dass sie die Organisatoren von den größten Turnieren sind auch, die stattfinden. Und dadurch, glaube ich, gibt es eben eine Anlaufstelle und man muss nicht irgendwie 15 Webseiten absuchen, wo dann eben die einzelnen Turniere sich vorstellen, sondern man hat einfach eine zentrale Website, auf der man einfach jede Woche seine Spiele gucken kann. Was ja sonst kein anderes Sportart bietet, selbst StarCraft 2 nicht. Ich weiß nicht, ich meine, du zum Beispiel guckst ja kaum E-Sports quasi. Jetzt die Frage, ich meine, du bist ja sogar relativ sportinteressiert. Hat dich das nie irgendwie groß interessiert, mal in sowas auch reinzukommen?
Ja, das Ding ist eigentlich, dass ich glaube, ich interessiere mich für E-Sports so, wie ich mich für viele Sport interessiere. Also, weiß ich, also, dir ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen, also ich kenne mich, würde ich mal behaupten, relativ vielen Sportarten irgendwie so aus. Ich kenne irgendwie Namen, ich kann Vereine nennen, also egal, ob es Handball ist, ob Tischtennis oder sonst irgendwas. Ich bin einfach gerne irgendwie so drin, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich kann in irgendeiner Weise mitreden. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe eigentlich eine ganz gute Übersicht über LOL, über StarCraft 2, über FIFA, über die Fighting Games. Also ich kenne so ein paar gewisse Namen irgendwie aus jedem von diesen Teildisziplinen. Also ich habe mich noch nie dann mit einem so beschäftigt, dass ich sage, das gucke ich jetzt so intensiv, wie ich zum Beispiel Fußball oder vielleicht auch Tennis gucke. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ein gewisses Grundinteresse da ist und ich schaue mir hin und wieder dann auch irgendwie so ein bisschen so StarCraft an, StarCraft 2. Habe mir letztens auch ein paar Evo-Turniere angeschaut. Also Evolution, das ist das größte Beat'em-up-Turnier der Welt, das jedes Jahr in Las Vegas stattfindet und in denen, glaube ich, die spielen dann ganz super viele Spiele. Marvel vs. Capcom, Street Fighter, Blayblue, alles mögliche wird da gespielt und Mance hat vorhin schon gesagt, also Fighting Games sind halt auch so Spiele, wo ich halt auch oft dass natürlich das Gefühl habe, ich würde gerne, ganz gerne diese Spiele so gut spielen können. Und wenn ich dann diese Spieler spielen sehe, dann sieht es immer so einfach aus. Es sieht so cool aus, was sie da machen. Da ist kein Knopfdruck zu viel oder zu wenig. Alles ist genau so gewollt, wie sie das machen. Und das ist auf jeden Fall schon beeindruckend. Ich meine, letztendlich ist es ja auch in dem Sinne ja nichts anderes als normaler Sport. Ich meine, jeder von uns hat auch schon mal gekickt. Und wenn du dann Fußballspieler siehst, wie richtige Profis Fußball spielen, was sie können, was die für Schüsse abgeben und so weiter, natürlich ist es alles beeindruckend. Auch jeder von uns hat bestimmt schon mal Tischtennis gespielt und trotzdem könnte nie jemand von uns das machen, was die weltbesten chinesischen Tischtennisspieler spielen. Also das, wenn man, viele von uns haben einfach diese Sachen schon mal probiert. Und ich meine, E-Sports natürlich in dem Sinne vielleicht was anderes, weil nicht jeder vielleicht schon mal unbedingt dieses Spiel selbst gespielt hat. Aber selbst wenn man nur in irgendeiner Weise mit Videospielen in Kontakt gekommen ist, kann man sich bei vielen Sachen, ich habe StarCraft 2 auch nie gespielt, aber wenn man, oder gut, ich habe StarCraft 1 gespielt, aber selbst wenn man zumindest schon mal andere RTS gespielt hat, weiß man ungefähr, um was es in diesem Spiel geht, Aufbau und Dings, und natürlich muss man sich damit Einheiten und so weiter und verschiedenen Taktiken da sich nochmal einfinden, aber an sich hat man da schon ein ganz gutes Gefühl dafür und klar, jetzt wurde auch wie vorhin vielleicht StarCraft erwähnt, dass natürlich Riot Games spielt eine riesige Rolle. Ich glaube auch Valve, die jetzt Dota 2 natürlich auch pushen werden da auch sehr viel mehr pushen. Wir haben jetzt vorhin gesehen, das kommende, die kommenden World Championships in Dota 2 haben ein Preisgeldpool von 10 Millionen Dollar.
Was tatsächlich völlig unglaublich
ist. Und 10 ist, Millionen also. Dollar, um das mal so ein bisschen so in Relation zu setzen, selbst Major-Turniere im Golf. Und ich meine, Golf wird nicht von vielen Leuten geguckt, aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass im Golf sehr viel Geld drin steckt. Hat nicht so ein hohes Preisgeld, was Dota 2 haben wird. Und selbst im E-Sports-Bereich muss man natürlich sagen, ist das eine Ausnahme. Also League of Legends, die World Championships, die dritten, hat jetzt einen Preis von, glaube ich, 2,1 Millionen. Und Dota 2 hat bei weitem nicht momentan nicht die Viewerschaft von League of Legends, sondern das hat auch mit Valve zu tun. Sie hatten sehr viele Promotions. Man konnte dann sozusagen als Dota 2 Spieler eben in diesen Prize Pool rein spenden und hat dann, je höher dieser Prize Pool geworden ist, dann auch bestimmte Perks eben für Dota 2 gekriegt. Also Valve benutzt da eben seine ganze Maschinerie, die sie eben haben. Aber 10 Millionen ist Wahnsinn. Also so viel ich weiß, das Gewinnerteam wird wahrscheinlich 4,1 Millionen Euro Dollar gewinnen. Ist halt unmöglich viel im Vergleich auch zu anderen Sportarten, wo man sagen würde, die sind vielleicht bekannt. Aber ich glaube, der Wimbledon-Sieger, ich weiß nicht, wie viel der kriegt, aber sehr viel mehr kriegt der auch nicht als das.
Nee, voll nicht. Das ist tatsächlich super interessant. Ich muss auch sagen, wie gesagt, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, wie du schon gesagt hast. Und um es hier nochmal auch zu sagen, ich habe das Gefühl, es ist natürlich auch ein bisschen inflated jetzt die Zahl. Also diese 10 Millionen kommen mir, sie repräsentieren nicht wirklich, wie groß Dota 2 ist. Weil Dota 2 im Vergleich relativ winzig ist eigentlich und trotzdem jetzt halt, also ich nehme an, auch der League of Legends Preispool wird größer sein, aber die werden immer 100% unter der Hälfte von dem bleiben, was du für Dota 2 kriegst. Also wenn die 5 Millionen haben, ist es schon viel und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme an, das wird auch ansteigen, aber sagen wir vielleicht auf 3 Millionen, vielleicht 3,5 Millionen Maximum. Also 10 Millionen ist tatsächlich einfach sehr, sehr viel. Um nur mal ein paar Zahlen zu nennen, wenn man mit League of Legends auch vielleicht mal ein bisschen im Vergleich zu setzen, insgesamt, wenn man sich jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen interessanten Einschaltquoten irgendwie sowas anguckt, dann ist tatsächlich League of Legends relativ groß. Wir haben jetzt leider nicht so wahnsinnig viele aktuelle Zahlen, wenn man sich da zum Beispiel mal vergleicht, irgendwie sowas wie die Leichtathletik-WM, der 100-Meter-Lauf der Männer oder so ein Kram, was jetzt, es klingt relativ obskur, ist aber tatsächlich auf Platz 4 der besten, erfolgreichsten Live-Sport-Events Live-Events quasi in dem Jahr gewesen, von dem wir jetzt die Zahlen nehmen. Die hatten 33 Millionen Zuschauer. League of Legends, das Finale letztes Jahr, hatte 32 Millionen. Also es ist tatsächlich ein relativ großer Bereich. Also es ist tatsächlich relativ viele Leute, die diese Sachen eben auch gucken. Riot Games hat ungefähr 624 Millionen, glaube ich, letztes Jahr umgesetzt mit League of Legends. Ich glaube, Dota 2 hat 80 Millionen gemacht. Das heißt also, es ist das wesentlich größere Spiel und trotzdem pumpt Valve da unglaublich viel Geld rein mit diesem 10 Millionen Preisgeld. Was natürlich auch cool ist. Also wie gesagt, sie geben sich gerade super viel Mühe. Und wenn man jetzt natürlich wiederum die Firmen vergleicht, dann ist natürlich Valve und Riot Games, das kann man nicht vergleichen. Valve ist viel größer. Allein durch Steam. Von daher ist da auf jeden Fall noch einiges möglich. Wenn man jetzt mal guckt, irgendwie 70 Millionen Zuschauer ungefähr im letzten Jahr, finde ich das auch nicht gerade wenig. Also es steigt auf jeden Fall krass an. Also sie haben, glaube ich, gesagt, im Vergleich 2013, 2012 hat sich das fast verdoppelt, die Viewerschaft. Wie gesagt, 70 Millionen ist ungefähr das Doppelte im Vergleich zum Jahr 2012, wo das dann eben um die 30 Millionen gewesen sind. Das ist schon ein dicker Batzen auf jeden Fall. Das ist schon definitiv krass.
Ja, ich glaube halt, das haben wir vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, als wir so ein bisschen die Vorbesprechung hatten, Merlin und ich. Dieses Wachstum kommt auch nicht von ungefähr. Also es hat viel damit zu tun mit der Verbreitung von Streamtechniken, Twitch, muss man da auf jeden Fall nennen und so weiter. Weil wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, die sozusagen die ersten Ereignisse, wo man das Gefühl hat, okay, E-Sports gibt's jetzt wirklich größer und ist irgendwie auch kommerziell irgendwie da, ist halt Südkorea mit StarCraft 1. Und ich glaube, wir alle, die irgendwie mal mit Videospielen zu tun haben, wissen einfach, also wir assoziieren StarCraft 1 sofort mit Südkorea. Also zumindest
allgemein E-Sports wurde ganz lange sogar komplett mit Korea, ja.
Und Südkorea ist, glaube ich, auch bis heute das einzige Land der Welt, in dem es möglich ist, auch E-Sports, nicht nur, dass es da E-Sports gibt, professionell und so weiter, sondern auch, dass es möglich ist, es wirklich im Fernsehen zu zeigen. Und ich habe auch schon vorhin zu Merlin gesagt, klar, 32 Millionen sind super viel, aber trotzdem ist immer noch so, Leute, die E-Sports gucken wollen, müssen aktiv ins Internet gehen und eben diese Streams suchen. Während bei vielen anderen Sportarten, selbst kleine Sportarten wie Tennis oder Tischtennis oder sonst irgendwas, das läuft halt hin und wieder auch mal im Free-TV. Das heißt, sie haben auch viel einfache Exposure. Und zum Beispiel Olympia, wir haben ja vorhin gesehen, die Olympischen Spiele in London haben über die ganzen Spiele hinweg, haben wie viel? 4,8 Milliarden Menschen gesehen?
Ja.
Also ungefähr alle Menschen, die es auf der Welt gibt, haben zumindest mal ein paar Minuten Olympia geguckt. Ja. Und wir wissen alle, bei Olympia sind, zum Beispiel Fußball spielt bei Olympia keine Rolle. Das sind dann so Sportarten wie Schießen, wie Reiten, wie alles mögliche. Also da gibt's einfach viel mehr Exposure. Selbst wenn es 32 Millionen Leute gibt, die das eben gucken, wir haben trotzdem alle, die normale Mainstream-Sportguckerschaft hat dann trotzdem eher Sportarten wie Bogenschießen oder Curling oder sonst was im Kopf als E-Sports jetzt unbedingt.
Absolut,
ja. Und der einzige Unterschied ist halt immer noch Korea und, ich meine, Korea hat das natürlich auch dann bestimmte eigene Gründe, warum StarCraft da so riesig geworden ist und wie die E-Sports-Szene da ist. Sie ist halt auch besonders professionell. Es gibt halt auch einen Grund dafür, warum viele sagen, warum. Also an sich sind Koreaner nicht die besseren Spieler. Sie haben einfach bessere Strukturen. Glaube ich, haben viele gesagt. Sie sind einfach sehr viel professioneller noch als Leute im Westen. Aber das ändert sich ja anscheinend jetzt auch mit League of Legends, auch wenn natürlich die Koreaner da immer noch eine riesige Rolle spielen. Und zu dem Dota 2 Pool, was ich noch sagen wollte, ich meine, es ist noch kleiner, aber jetzt mal angenommen, Valve kann jetzt für die nächsten Jahre diesen Preispool sozusagen aufrechterhalten. Ich meine, welche Teams hätten dann nicht sozusagen einen Anreiz dazu, auch in Dota 2 richtig gut zu werden, wenn du damit nochmal, sagen wir mal, viermal so viel Geld verdienen kannst wie in LoL als professionelle Spieler. So wie ich Valve kenne, können sie auf jeden Fall diesen Abstand verringern und das werden sie auch, glaube ich, auch wenn LoL riesig ist.
Es ist halt tatsächlich die Frage, ob sie das so halten können. Also wie gesagt, 10 Millionen gucken mir krass viel vor, vor allem, weil sie damit noch relativ wenig verdienen. Das heißt, das muss jetzt auch ansteigen, damit sie das so halten können.
Ja, ich glaube einfach, dass das Ding ist einfach, dass, sagen ja auch viele, Dota 2 ist das komplexere Spiel. Es ist eher, Leute, die Dota 2 spielen, nicht Leute, sind ja auch eher das, was wir vielleicht noch als Hardcore-Gamer mehr bezeichnen würden als jetzt League of Legends.
Und
ich habe einfach immer das Gefühl, dass einfach die Kaufkraft dieser Leute einfach viel stärker ist als bei LoL, das jetzt ist. Und wenn sie natürlich ihren Preispool weiterhin über ihre Form, über ihre Spielerschaft finanzieren, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, das ist halt so die Frage, ob da halt, ich meine, natürlich hast du ein Stück weit recht, dass halt vielleicht so tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Kaufkraft größer ist. Andererseits muss man natürlich trotzdem auch dazu sagen, das Problem ist gleichzeitig wieder, das Hardcore-Gamer ist natürlich auch wieder beschränkt, ne? Also ich meine, League of Legends ist deswegen so groß geworden, weil es eben diesen Mass-Appeal hat. Weil es eben tatsächlich irgendwie das flashigere, schnellere, einfach einzusteigendere Spiel ist. Ich habe es ja selbst schon gesagt, Dota 2 ist, finde ich, unnötig komplex und unnötig, nicht komplex, sondern sagen wir mal, unnötig unkomfortabel. Viele Sachen, die man einfach so gewohnt ist, auch aus anderen Spielen, gibt es so in der Form nicht, weil sie eben versuchen quasi das ein bisschen vielleicht auch an den Hardcore-Gamer zu richten absichtlich. Dafür gibt es halt einfach gewisse Komfortfunktionen nicht und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Insgesamt aber natürlich klar, auf jeden Fall ist das komplexere Spiel, ist jetzt halt die Frage, ob sich das dann halt wirklich durchsetzen kann im Vergleich.
Es wird wahrscheinlich immer weniger Spiele haben, aber können ja trotzdem Leute mehr gucken in dem Sinne, also je mehr
Klar, Expo das auf jeden gibt. Fall.
Das ist ja auch klar. Ich meine, wir wollen es jetzt nicht zu einer MOBA-Debatte
überhaupt nicht. Aber MOBA sind natürlich das beste Beispiel derzeit aktuell, gerade weil es halt die größten sind.
Ja, absolut. Und ich meine, Dota 2 zum Beispiel, um auch darauf zurückzukommen, der asiatische Markt spielt da ja auch eine riesige Rolle und Dota 2, soviel ich weiß, ist zum Beispiel noch nicht offiziell so richtig in Korea angelaufen und damit eine Sportart wirklich auch weltweit richtig viele Spieler hat, muss es halt auch in Asien vor allem auch klappen. Also China vor allem ist auch ein riesiger Markt mittlerweile. Auch diese ganzen südostasiatischen Staaten, Singapur, Taiwan und so weiter, sind riesig. Die einzigen, die da ehrlich gesagt da ein bisschen immer raushängen, ist halt Japan. Das hat so seine Gründe. Ich habe mich da schon immer schon so gefragt. Ich meine, ja, wir wissen alle, auch Japaner sind, ja, wir wissen alle, Japaner sind super begeisterte Videospieler, aber E-Sports ist da nie richtig groß geworden, was auch da mit den Gesetzen anscheinend zu tun hat. Japan hat ziemlich restriktive Glücksspielgesetze oder generell was Sport und Geld und so weiter angeht. Es gibt Ausnahmeregelungen für die dortige Baseballliga, für Fußball und so weiter, aber eben nicht für E-Sports in dem Sinne. Das heißt, zum Beispiel die eine E-Sports-Art, in der die Japaner mit so am besten sind halt Fighting Games, Beat'em Ups. Aber die Spieler dort können sich halt nicht vermarkten. Das dürfen sie einfach nicht. Sie dürfen nicht damit irgendwie Werbung und Geld verdienen und so weiter. Und das macht das halt schwer. Wir haben auch zum Beispiel auch für Capcom dann, die ja mit die größten Beat'em Up-Spiele eben haben, das Ganze auch wirklich dann auch größer zu vermarkten. Wir haben, wie gesagt, Evolution und viele sagen auch, Beat'em Ups ist auf jeden Fall nicht die größte E-Sports-Community, aber mit Sicherheit die most dedicated ist. Also es gibt keine Fanbase, die dann wirklich so mitgehen kann bei diesen Turnieren. Also jeder, der sich schon mal Live-Mitschnitt von einem Evolution-Turnier gesehen hat, da merkst du, wie die Fans da wirklich abgehen bei diesen Duellen und sind wir eine sehr dedicated Fanbase. Aber das ist der Grund, warum es in Japan auch nie groß geworden ist. Was hat natürlich auch damit zu tun, dass die Verbreitung des PCs in Japan auch nicht ganz so groß ist wie in zum Beispiel in China, wo Konsolen oft verboten waren und auch so immer noch sind teilweise und natürlich auch dahingehend der PC dann natürlich noch eine sehr viel größere Rolle gespielt hat in der Entwicklung der Videospiel-Szene dort. Also sind dann halt genauso ganz viele Sachen, die da halt eine Rolle spielen.
Absolut. Jetzt ist halt wirklich die Frage einfach, und darüber glaube ich, ist am interessantesten wirklich zu diskutieren. Wie sieht's aus? Kann irgendwann vielleicht E-Sports mal wirklich auch im Westen, beziehungsweise im Westen, ich meine, ist ja auch so in Anführungsstrichen, außer Korea jetzt quasi, geht's ja auch dafür, dass es eben in Asien nicht so wirklich der Fall ist, dass das irgendwie da so krass im Mainstream angekommen ist. Meinst du, es kann tatsächlich irgendwann mal mit Mainstream-Sportarten mithalten? Wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, ich meine, die großen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, die sind zu riesig und alles, was in Amerika läuft, da gibt's zu viele Zuschauer, als dass man das jetzt quasi damit schon ausgleichen könnte. Aber wenn man sich jetzt sowas wie 32 Millionen anguckt, gerade die etwas kleineren Sportarten, die auch durch so ein Fernsehen übertragen werden, damit kann League of Legends jetzt schon mithalten, wenn wir jetzt mal...
Genau, also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie man jetzt Mainstream in dem Sinne bezeichnen möchte. Ich meine, wir haben gesagt, es gibt wahrscheinlich jetzt mittlerweile mindestens genauso viele Leute, die sich World Championships von League of Legends anschauen, wie ein Wimbledon-Finale im Tennis. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist dann wirklich nur noch, dass einfach die Perception einfach nicht so da ist. Ich glaube, die meisten Leute ist einfach nicht bewusst, wie viele Leute sowas gucken. Ganz einfach deswegen, weil es dadurch, dass es sozusagen in den Weiten des Internets so ein bisschen untergeht, einfach viele Leute, sage ich jetzt mal, im normalen Leben nicht wirklich mitbekommen. Andere Sportarten, selbst wenn man sich nicht dafür interessiert, man weiß halt, dass wahrscheinlich jetzt, oder man kriegt zum Beispiel mit, wenn gerade Handball-WM in Deutschland ist. Man kriegt mit, dass es auf jeden Fall im Fernsehen ist. Du kennst Leute, die das gerade im Fernsehen geguckt haben, oder du läufst dann plötzlich ins Wohnzimmer und dein Vater oder was weiß ich was guckt das halt irgendwie gerade, weil er halt dahin gesappt hat. Sowas gibt's halt im E-Sports-Bereich nicht, auch wenn die Viewerschaft schon da wäre. Aber es ist halt die Frage, wir tun uns momentan selbst mit diesen Sportarten, wo wir das Gefühl haben, das ist in dem Sinn noch Mainstream-Sport genug, dass man das Gefühl hat, na, jeder kennt das halt, Tennis zum Beispiel. Ja. Mittlerweile selbst mit Tennis, ich erinnere daran, ich meine, Eurosport zum Beispiel überträgt 3 der 4 Grand-Slam-Turniere im Tennis live, auch in Deutschland, außer Wimbledon. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben es zum Beispiel nicht geschafft, als Sabine Lisicki letztes Jahr, das ist eine Deutsche, das Wimbledon-Finale erreicht hat, das zu übertragen. Und wir reden hier von Tennis. Dementsprechend habe ich halt auch das Gefühl, es gibt wahrscheinlich mindestens genauso viele Leute, die sich für Tennis interessieren, wie für League of Legends, aber trotzdem merkt man schon, wenn schon Tennis keine Chance hat, irgendwie im im Fernsehen gesendet zu werden. Es ist halt, glaube ich, auch schwierig für League of Legends, das irgendwie in Deutschland oder vielleicht in Amerika noch eher, aber in Deutschland, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, das zu erreichen. Deswegen ist es so eine Sache. Ich würde zu einem sagen, zum Teil ist es irgendwie schon Mainstream, wenn man sich die Viewerzahlen anschaut, aber nicht Mainstream im Sinne von Exposure und inwieweit das jetzt auch in der normalen Gesellschaft wahrgenommen wird als wirklich dieses große Ding.
Ja. Ja, das ist tatsächlich das Problem. Ich bin ja auch noch der Meinung, und das war ja quasi unsere ursprüngliche Diskussion, wir haben ja irgendwie vor ein paar Wochen mal drüber geredet, ich bin ja auch der Meinung, dass das große Problem tatsächlich auch immer noch ist, dass ich es echt schwierig einzuschätzen finde, inwieweit das überhaupt Mainstream-kompatibel wäre. Also inwieweit man tatsächlich auch jemanden, der irgendwie sich auch nicht groß mit Videospielen beschäftigt, oder selbst jemand, der zum Beispiel FIFA spielt, ist es realistisch, selbst wenn der zum Beispiel, der spielt FIFA, interessiert sich für Fußball und vielleicht auch noch ein paar andere Sportarten so nebenher, könntest du dem über diese Schiene tatsächlich sowas wie League of Legends vermitteln? Könntest du dem das vorsetzen und der würde tatsächlich das interessant finden oder wäre der einfach ein Stück weit mit allem, sowohl mit, also würde er auch überhaupt nur verstehen quasi, wie das Ganze funktioniert? Ich meine, mein Argument war ja immer so ein bisschen, dass das große Problem ist, dass so normale Sportarten, selbst wenn man sie überhaupt gar nicht kennt, allein dadurch, dass sie halt eben von Menschen gespielt werden, und das ist jetzt tatsächlich irgendwie eine Frage der Abstraktion, glaube ich. Es ist einfacher, gewisse Dinge zu verstehen, wenn sie eben zum einen, weil man irgendwie von jeder Sportart schon irgendwie mal gehört hat und selbst wenn nicht, irgendwie ist es trotzdem ein anderer Einstieg, das zu sehen, wenn einfach Menschen irgendeine Sportart spielen, als wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Bildschirm so wie League of Legends sieht. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute tatsächlich komplett damit überfordert wären, obwohl es an sich jetzt ja von den Grundregeln her nicht viel anspruchsvoller ist als jede andere Sportart auch. Trotzdem das Gefühl, es ist schwerer zu vermitteln, was genau, worauf man achten muss. Und die Leute würden alleine, weil es eben ein Computerspiel ist und du das dem auch ansiehst, vielleicht ein Stück weit weniger das verstehen, weil einfach die Transferleistung.
Ich meine, ich glaube nicht, dass natürlich nicht, dass sie beim ersten Gucken dann irgendwie sofort das Spiel verstehen. Aber ich glaube, dass bei wenigsten Sportarten das der Fall ist. Dass,
ja,
also,
wenn,
also wie du, wir haben uns eigentlich in der Diskussion immer daran aufgehängt, dass, ob inwiefern man wirklich taktische Finessen verstehen muss, um ein Spiel sozusagen oder um wirklich Spaß am Zuschauen zu haben. Und ich war eigentlich immer der Meinung, dass es für jede Sportart gleich, auch wenn wir uns da nicht ganz einig waren, inwiefern jetzt, dass die taktische Tiefe bei normalen Sportarten jetzt in dem Sinne leicht verständlich. Wir reden hier viel von dieser Transferleistung von virtuellem Dings. Wir haben Verständnis dafür, wie Menschen sozusagen sich bewegen und so weiter, während wir vielleicht nicht von vornherein Verständnis dafür haben, wie das mit Animationen ist und so weiter. Ja. Kann ich nachvollziehen, aber ich glaube trotzdem, dass es in dem Sinne, also wir reden ja auch immer von der Zukunft und je mehr Leute auch, also ich glaube auch Videospiele sind ja mittlerweile dann auch insoweit in der Gesellschaft angekommen, dass Leute zumindest wissen, okay, das ist ein Videospiel. Auch ungefähr ein Grundverständnis davon haben, dass Videospiele eben nicht funktionieren wie normale Sportarten oder normale Dings. Natürlich muss man sich dann auch erstmal einarbeiten, aber ich glaube, das muss man bei vielen Sportarten auch, wenn man selbst wenn man es guckt, habe ich aber oft auch bei Sport das Gefühl, also es gibt dann verschiedene Arten von Sportguckern in dem Sinne. Also es gibt Leute, die sind völlig zufrieden damit, einfach nur zu sehen, okay, da sind jetzt Charaktere, ich verstehe, das Ziel ist es, den Nexus kaputt zu machen, die Charaktere bekämpfen sich da, wenn es dann in One, also wenn dann Champions aufeinandertreffen, dann werden sie sich auch bekämpfen, wenn auch versuchen, sich vielleicht umzubringen. Ich glaube, viele Leute sind auch, also so schätze ich einfach Sport, die Zuschauer auch ein, die sind auch zufrieden damit. Ich meine, wie oft ich schon mit Leuten Fußball geguckt habe, die anschließend sich auch schon wirklich Fußball begeistert sind, die aber meiner Meinung nach nicht wirklich verstanden haben, wie Fußball funktioniert. Also sie ja trotzdem ihren Spaß daran haben, das zu gucken. Weil sie vielleicht auch sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, wie viel mehr Spaß es noch machen könnte, wenn man wirklich noch tiefer reingehen würde. Ich glaube auch zum Beispiel, Leute, die früher als Boris Becker Tennis geguckt haben, haben auch nicht wirklich viel Ahnung davon gehabt, welche taktischen und technischen Finesse es im Tennis geht. Sie haben verstanden, du musst den Tennisball rüberbringen, möglichst so, dass der Gegner nicht mehr trifft oder wieder gescheit rüberbringen. Aber jetzt auch genau, also ich glaube, man kann jede Sportart taktisch immer noch besser verstehen und dadurch noch besser genießen. Ich glaube aber nicht, dass der Mainstream oder der durchschnittliche Fußballgucker zum Beispiel unglaublich viel Ahnung jetzt von Fußballtaktik und Dings und so weiter hat. Glaube ich zum Beispiel nicht.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, mein grundlegender Gedanke ist immer noch, dass ich der Meinung bin, dass, mein grundlegender Gedanke ist, dass tatsächlich Videospiele, dadurch, dass sie rein 100% aus Mechanik bestehen und es eben nichts gibt, was nicht 1:1 logisch berechnet wird. Verstehst du? Es gibt nichts, gibt entweder 1 oder 0. Es gibt keine Zufälle in dem Fall quasi. Sodass man quasi sagen muss, dass das eben deswegen, glaube ich, weil es eben 105 Champions oder so ein Kram gibt und jeder von denen quasi 4 verschiedene Fähigkeiten hat, die ja noch verschieden sich verändern, je nachdem, wie sie zum Beispiel, also es gibt ja auch zum Beispiel, ne, Charaktere, bei denen die Ultimate einfach eine andere Fähigkeit verändert. verändert oder so ein Kram. Es gibt die passive Fähigkeit, die man eigentlich noch mit reinziehen müsste, was dann 5 Fähigkeiten sind. Also allein alles, was sich daraus ergibt, habe ich das Gefühl, ist das Spiel schon zum Teil komplexer auf seine eigene Art und Weise, eben auch auf eine andere Art und Weise, als die meisten anderen Sportarten. Ich glaube, das tatsächliche Problem, was ich da sehe, ist tatsächlich eben diese Abstraktion, dass ich das Gefühl habe, Menschen verstehen andere Sportarten auf eine intuitive Art und Weise besser, als sie es eben beim E-Sport verstehen würden, weil eben, wie gesagt, diese Abstraktion eine andere ist, wenn du eben dann halt Figuren siehst, die irgendwas ausführen. Allein deswegen, glaube ich, kann es bei manchen Leuten zur Verwirrung führen. Ich glaube, ich zum Beispiel könnte meiner Mutter jede Sportart der Welt zeigen und wenn ich ihr grob erkläre, worum es geht, versteht sie es einigermaßen, wenn ich ihr irgendein Videospiel zeige, weil sie damit noch nie groß in Berührung gekommen ist und sich damit überhaupt gar nicht beschäftigt, sich auch nicht für interessiert, könnte ich ihr, glaube ich, 3-mal hintereinander für 5 Stunden und 5 verschiedene Matches erklären, was passiert und sie würde es beim 5-mal immer noch nicht verstanden haben, weil sie es nicht verbinden kann. Weißt du, was ich meine? Du hast natürlich recht, dass das natürlich dann in Zukunft wahrscheinlich eher kein Problem mehr ist, weil man ja davon ausgehen kann, dass in Zukunft mehr Leute einfach schon von Grund auf mit Videospielen in Kontakt getreten sind. Unsere Generation ist das beste Beispiel dafür. Ich glaube, es gibt bei uns fast niemanden, der nicht zumindest ein bisschen Berührung mit Videospielen hatte. Und wenn das eher in Zukunft noch weniger wird, dann glaube ich, wird es natürlich irgendwann niemand mehr geben, der diese Transferleistung nicht irgendwie einfach normal erbringen könnte. Aber für den Moment, glaube ich, ist das tatsächlich so die größte Schwelle. Die andere Frage ist, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen die realistischere Frage, ist eben die Frage, inwieweit es überhaupt Leute gibt, denen das gefallen könnte. Der grundlegende Gedanke dahinter ist quasi für mich so ein bisschen, dass die Leute, die sich für Sportarten interessieren, zum Beispiel für Fußball, sind meistens Leute, die sich dann auch ziemlich exklusiv für Fußball interessieren. Das heißt also, es gibt wenig Leute, die allgemein sportbegeistert sind, aber sehr viele Leute, die begeistert für eine Sportart sind. Also ich meine zum Beispiel, die großen Sportarten in Deutschland, würde ich zum Beispiel behaupten, sind natürlich Fußball, dann ein Stück weit vielleicht war es mal Tennis, jetzt einfach rein von dem, was man schaut, nicht unbedingt das, was man spielt, obwohl es auch immer noch sehr viele Tennisvereine gibt.
Also ich glaube, Reitsport ist Tennis immer noch riesig.
Richtig, genau. Und dann halt sowas wie zum Beispiel Handball. So, an Platz 3. Ist jetzt geraten, aber ich denke, das wird ungefähr so passen. Und von diesen Sportarten würde ich behaupten, ist es bei den meisten so, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel Fußball gucken, dann gucken sie Fußball. Dann sind sie nicht unbedingt rein sportinteressiert und gucken sich alles an oder gucken nebenher auch noch Handball und Tennis und. Sondern im Normalfall interessieren sie sich für eine Sportart und gucken dann diese Sportart. Und diesen Leuten könntest du genauso wenig Handball vermitteln vielleicht, wie du ihnen League of Legends vermitteln könntest. Das heißt, diese Leute haben ihr Interesse gefunden im Sportbereich und brauchen gar nichts anderes. Ein wesentlich kleinerer Teil ist der Teil, der sich allgemein für Sportarten interessiert. Und das wäre ja wahrscheinlich der Teil, den du mit E-Sports erreichen müsstest. Das heißt, es ist jetzt allgemein einfach die Frage, wie viele Leute gibt es denn quasi, die sich für E-Sports quasi begeistern könnten, die nicht auch damit aufgewachsen sind. Und das ist wiederum natürlich auch eine Generationfrage, aber ich glaube, auch das steht dem Ganzen so ein bisschen im Weg, dass wenn du heutzutage quasi einfach anfängst, E-Sports im Fernsehen zu übertragen, gibt es überhaupt genug Leute, die sich dafür interessieren könnten? So nach dem Motto, weißt
du? Also ich glaube, das könnten immer, ob es dann die Leute auch interessiert. Ja. Also ich glaube nämlich, dass zum Beispiel... Ich meine, es gibt ja einen Grund zum Beispiel, warum Olympia gerade dafür verantwortlich ist, dass überhaupt irgendwie manche Sportarten überhaupt mal wieder beliebter werden oder nicht. Ganz einfach deswegen, weil, also jemand, der etwas nicht kennt und der wird nie wissen, ob er ihn das interessieren würde oder nicht, solange er es nicht schon mal gesehen hat. Also ja. Ich glaube einfach, dass viele Leute, die einfach sportbegeistert sind oder also generell an Sport mögen, die mögen ja Sport. Also es gibt ja einen Grund dafür, warum es Leute gibt, die verschiedene Arten von Sportarten mögen. Und das Einzige, was er sozusagen sich da durchzieht, ist einfach, sie mögen es dabei zuzusehen, wie Menschen competen in dem Moment.
Ja.
Also zum Beispiel, ich würde ja auch sagen, ich guck gerne Fußball, ich guck gerne Tennis. Mein Vater hat zum Beispiel die Sportbild abonniert, ich lese mir da auch fast jeden Artikel durch, selbst bei Sportarten, die ich nicht so auskenne, weil dadurch habe ich das Gefühl, ich habe ein breites Wissen auch zu anderen Sportarten. Ich gucke auch immer wieder, wie es in der NBA steht und so weiter. Also ich bin einfach interessiert daran an solchen kompetitiven Sachen. Ich interessiere mich auch für sowas wie Statistiken und so. Ich glaube, Merlin kann das bezeugen, wenn es um Fußballstatistiken geht. Also ich mag einfach dieses ganze Drumherum um diese Sachen. Und ja. Ich glaube, dass das sind deswegen, wenn du solche Menschen hast, natürlich wird wahrscheinlich jeder von denen auch sich für E-Sports begeistern können und auch gucken können. Aber ich glaube schon, dass da auch Leute gibt, die dann, wenn sie diese Sportliche dann in so einem Vordergrund sehen, dass sie sagen, naja, warum eigentlich nicht? Also schaue ich mir auch einfach mal an und gucke einfach mal. Also genauso wie American Football auch, glaube ich, mittlerweile auch mehr Leute in Deutschland kennen, ganz einfach deswegen, dass seit ein paar Jahren halt auch der Super Bowl übertragen wird hier in Deutschland. Und dann auch Leute so, American Football, wie funktioniert das? Zum Beispiel American Football ist natürlich auch eine Sportart, die meiner Meinung nach extrem komplex ist. Und wenn du das erste Mal American Football guckst, verstehst du auch überhaupt nichts, mehr oder weniger. Du weißt, dass du den Ball in die Endzone bringen musst, aber wie das dann genau ist mit Spielzügen, wie viel First Downs, das ganze Blabiblub, das ist halt auch alles, das muss nicht einarbeiten. Aber ich glaube, Leute, die eben generell sportbegeistert sind, die arbeiten sich auch gerne dann eben in sowas ein, wenn die das Gefühl haben, das ist schon von der Grund, sag ich jetzt mal, Synopsis oder so, interessant für mich.
Mich da ein. Das ist quasi wert den
genau,
den
also ich glaube, man sollte nie den Fehler machen, das mit Fußball zu vergleichen. Also ich glaube, Fußball ist einfach, es wird nie irgendetwas geben, was den Fußball reicht mit Punkt. Wird's einfach nicht. Aber ich denke so, in Platz mit den gleich diesen ganzen mittleren Sportarten, sage ich mal, die jetzt nicht unmöglich immer im Vordergrund stehen oder so, aber die dann auch immer noch genug Leute in dem Sinne interessiert, dass es dann irgendwie da ist, glaube ich schon, dass das sein kann. Also ich wüsste jetzt nicht, warum es zum Beispiel jetzt nicht mindestens genauso beliebt sein könnte wie Handball oder so.
Ja, da magst du wahrscheinlich recht haben. Also es ist tatsächlich irgendwie für mich schwer einzuschätzen, weil ich eben nicht so sportbegeistert bin. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele Sportarten, die mich besonders interessieren. Das wissen wir wahrscheinlich auch alle. Deswegen glaube ich, außer wahrscheinlich Tennis. Tennis ist wahrscheinlich auch das, was ich am meisten verfolge, definitiv mit Abstand. Aber ansonsten halt eben sowas wie zum Beispiel League of Legends. Wobei selbst im E-Sports-Bereich bin ich ja nicht so wahnsinnig bewandert. Ich finde es schon faszinierend, aber konnte mich da nie in irgendwie sowas richtig reinfuchsen. Wobei natürlich auch einfach jetzt in dem Fall League of Legends so halt eben das große Mainstream-Spiel ist, bei dem das eben der Fall ist. StarCraft, glaube ich, ist einfach eine etwas eingeschworene Szene gewesen. Da war es für mich einfach ein bisschen schwerer oder wäre es schwerer gewesen, einzusteigen. Sind wir jetzt mal gespannt irgendwie so. An sich ist halt der E-Sport auf jeden Fall, was ich sehr, sehr interessant finde, explodiert in den letzten 2-3 Jahren. Nicht nur League of Legends, sondern auch viele andere Spiele. StarCraft ist ein bisschen am Struggeln auf jeden Fall.
StarCraft ist in Korea immer noch das Größte, glaube ich.
Ja, das bestimmt sogar. Weiß ich zwar nicht, aber das glaube ich auch einfach. Also das in Korea garantiert auch das Größte, das glaube ich auch. Aber alles andere ist, glaube ich, tatsächlich so hauptsächlich, ja, League of Legends. Ich weiß gar nicht, was da sonst noch an zwei Stellen ist. Ich meine, sowas wie FIFA hat seinen eher Nischenbereich einfach gehalten.
Ich glaube, FIFA ist wirklich eines dieser E-Sports Disziplinen, sag ich jetzt mal, die, glaube ich, von den Spielerzahlen nur noch wächst, aber das jetzt nicht unbedingt viele Leute gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Das kann man auch vielleicht nachvollziehen, in dem Sinne, selbst als FIFA-Spieler würde ich halt sagen, naja, ich spiele halt FIFA, weil ich Fußballfan bin. Das heißt aber, wenn ich was gucke, dann gucke ich schon gerne richtigen Fußball. Deswegen möchte ich auch, dass das FIFA-Spiel möglichst so aussieht wie richtiger Fußball. Ja. Ich schaue natürlich schon gern zu, wie gut die da wirklich sind. Und ich habe da auch jetzt auch letztens, also jetzt gerade am Rande der FIFA-Weltmeisterschaft, war auch die offizielle Weltmeisterschaft eben im FIFA-Spielen, auch in Brasilien. Und ich habe da auch in ein paar Spiele reingeguckt, aber ich glaube einfach, da ist nicht so das Interesse, da ist unbedingt zuzuschauen. Aber ich glaube, von der Spielerschaft wüsste ich nicht, warum FIFA kleiner werden sollte.
Nee, von der Spielerschaft auf gar keinen Fall. Ich meine auch wirklich einfach nur rein von den Zuschauerzahlen. Es ist einfach eine feste und nicht besonders.
Ja, ich glaube, bei FIFA ist aber das Problem, es simuliert ja eh schon eine Sportart. Und eine Sportart wird halt eh schon geguckt. Also warum. Also verstehst schon, was ich meine. Ich meine,
geklittelig, warum sollte man
genau,
sich dann eben
das gleiche würde ich, könnte ich sagen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie, es gibt ja auch Box-Simulation. Aber ich glaube auch, Leute gucken dann lieber Boxen als die Box-Simulation.
Klar, auf jeden Fall.
Das ist natürlich bei Beat'em-Ups was anderes, weil Beat'em-Ups halt so übertrieben sind. Ich meine, wer ist halt
nie. Das kannst du halt nicht vergleichen, genau. Klar. Das kannst du auf jeden Fall nicht vergleichen, das stimmt schon.
Ich meine, wenn jemand muss sich nur mal Street Fighter 4 anschauen, es gibt halt keinen richtigen Ryu und Ken, die halt Hadoken machen und so. Gibt's da nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die nächste Frage wäre jetzt auch noch so ein bisschen, das ist eine Frage an die Community, die wir jetzt auch so gern Ende hinstellen können. Ich weiß nicht, ob du noch viele Dinge hast, die du ansprechen wolltest, aber ich denke, wir kommen ja auch so langsam gern Ende. Ist halt einfach die Frage, vor allem auch, zum einen natürlich, guckt ihr wirklich eure E-Sports viel? Und was ich mir auch die Frage stelle, würdet ihr zum Beispiel auch losgehen, um sowas zu gucken? Also ich weiß, dass ich mir damals mal Gedanken darüber gemacht habe, weil ich irgendwie mal einen Artikel gelesen hatte, dass es in den meisten größeren Städten mittlerweile einfach auch Live-Übertragungen, öffentliche Live-Übertragungen in Kneipen und dergleichen gibt von E-Sport-Sachen. Damals war das hauptsächlich, weil das schon einige Jahre her ist, StarCraft. Und hab dann überlegt, ob ich sowas auch so organisieren sollte hier irgendwie. Ich meine natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass gerade in unserem Bereich, ich glaube in unserer Generation, bei den Jugendlichen wahrscheinlich noch eher, der Fernsehkonsum wahrscheinlich eher zurückgeht, würde ich behaupten. Und vieles eben gerade auch, was man an Serien guckt, eben auch übers Internet guckt, weil man eben englische Serien gucken möchte, es geht schneller und so ein Kram. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass so viele Leute überhaupt noch Fernsehen gucken. Würde es einen Unterschied machen, wenn es im Fernsehen laufen würde? Würden sich Leute zum Beispiel eher E-Sports angucken, wenn es im Fernsehen laufen würde? Das würde mich echt total interessieren. Weil ich glaube, für mich würde es tatsächlich keinen Unterschied machen, weil ich kein Fernsehen gucke. Aber für den einen oder anderen, ich kenne viele Leute, die noch sehr regelmäßig Fernsehen gucken, ich glaube, für den einen oder anderen würde es durchaus einen Unterschied machen. Wie du schon gesagt hast, diese Möglichkeit, einfach beim Zappen auf irgendwas zu stoßen, was man dann mal guckt und sich da plötzlich für interessiert, das gibt's beim E-Sport nicht. Du musst offiziell ins Internet gehen und danach suchen. Selbst da ist es nicht so, dass du irgendwie auf News-Webseite oder so ein Kram plötzlich einfach mal eine Nachricht auftaucht. Jetzt läuft gerade irgendwie Dota 2 Weltmeisterschaften das Finale, wollen sie das sehen? Und da klickst du da drauf, weißt du? Also es gibt keine Werbung außerhalb des Gaming-Bereichs. Und selbst da ist es halt eben eine Nische, sodass du im Normalfall nicht einfach drüber stolperst, wenn du nicht aktiv danach suchst.
Ja, also ich meine, selbst wenn du auf IGN und so rumsurfst, du wirst selten dann irgendwie große News zu...
Vor allem keine aktuellen News im Sinne von...
Ich habe sogar eher das Gefühl, du kriegst doch eher News aus EVE Online als aus Dota 2 oder sonst.
Ja, schon. Und das ist halt so diese große Frage, finde ich. Würde es einen Unterschied machen, wenn sowas zum einen im Fernsehen laufen würde? Und vor allem auch, würde es einen Unterschied machen, wenn sowas zum Beispiel auch öffentlich gezeigt würde? Wenn es zum Beispiel so Viewing-Partys geben oder so ein Kram in irgendwelchen Bars. Das ist ja wahrscheinlich noch etwas realistischer, als dass es demnächst im Fernsehen gezeigt wird, dass sie einfach gewisse Bars dazu entschließen, das halt, ne? Parallel dazu zu zeigen. Würde das einen Unterschied machen für die meisten Leute? Oder würden sie sagen, naja, entweder interessiere ich mich dafür, ich interessiere mich nicht dafür? Das würde mich auf jeden Fall mal wirklich spannend finden.
Ich glaube ja, wie gesagt, schon. Also, Olympia ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Für so, ne?
Ja, definitiv. Keine Ahnung. Hast du sonst noch irgendwas anzufügen? Irgendwie so Zukunftsaussichten für Dings, sind wir schon ein bisschen noch eingegangen. Kann eigentlich nur noch größer werden. Ich bin gespannt, wo da so ein bisschen die Grenze ist, weil ich glaube, es gibt eine. Und das muss ich dann jetzt erst zeigen.
Also eine Grenze gibt es auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie die irgendwann so zur zweitbedeutendsten Sportart der Welt aufgehen wird, aber...
Ich meine, zumal wir, man muss auch dazu sagen, zumal derzeit reden wir gerade die ganze Zeit noch über E-Sports allgemein, nicht über ein eigenes, einzelnes Spiel. Und das ist ja auch der große Unterschied. Ich meine, das wäre, als wären wir vom restlichen Sport der Welt reden würden und nicht von Fußball oder Basketball oder Football.
Ja, klar.
Dann müssen wir wirklich über sowas reden wie StarCraft 2, wie Dota 2, wie League of Legends. Und ich glaube, wenn man dann in den Bereich geht, wird es sehr, sehr schwierig, weil dann ist es zu klein. Also wir reden jetzt tatsächlich davon... Obwohl man das natürlich, wie gesagt, fast nicht mehr richtig vergleichen kann, aber wir reden echt davon, dass allgemein irgendwelche E-Sports oder E-Sports insgesamt mit seinen gesamten Viewerzahlen über alle E-Sports hinweg, ob die wirklich irgendwann mal groß genug werden könnten. Das ist quasi die große Frage. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Hauptthema durch. Das ist, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr riesiges Thema und wir sind jetzt sehr spezifisch gewesen und ich hoffe, das ist auch für alle okay so, wenn wir irgendwas ignoriert haben, was ihr gerne angesprochen hättet, dann meldet euch auf jeden Fall, macht Posts bei uns auf der Seite, kommentiert, schreibt uns Nachrichten, macht, was ihr wollt. Ihr kennt ja die üblichen Kanäle, weil wir haben uns jetzt absichtlich dazu entschlossen, über diese Themen zu reden, weil das eben das Interessanteste für uns war und das auch ein bisschen so die Diskussion war, die wir schon vor ein paar Wochen hatten, als wir da das erste Mal drüber geredet haben und das auch sehr spannend fanden. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Die es endlich mal wieder gibt, nach 4,5 Wochen Pause oder so. Und leg doch einfach mal los. Du hast, glaube ich, mal wieder ein bisschen was Japanisches für uns.
Genau, ich habe neulich auf dem 3DS Shin Megami Tensei 4 gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie vielen Leuten Shin Megami Tensei was sagt. Ich habe eher das Gefühl, dass das eher nicht so viele Leute kennen, selbst Leute, die sich vielleicht mit JRPGs beschäftigen. Manche werden vielleicht die Persona-Reihe kennen, das ist nämlich ein Spin-off der Shin Megami Tensei-Reihe, ist auch mittlerweile sehr viel beliebter als die Hauptreihe, aber ich habe jetzt neulich den neuesten Teil eben der Hauptreihe gespielt, ist eben der vierte, ist für ein 3DS erschienen, ist bisher nur in den USA draußen, wird aber auch im Sommer irgendwann Digital-Only auch in Europa erscheinen, nach einem Jahr. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es ist klassisch Shin Megami Tensei in dem Sinn, dass es zwar schon JRPG ist, aber auch ein bisschen Dungeon-Crawler-Elemente hat. Das Spiel ist nicht ganz ohne vom Schwierigkeitsgrad. Also man kann schon, wenn man es nicht aufpasst, recht einfach in normalen Encounters auch sterben. Das Spielprinzip an sich ist, wenn Leute Persona schon mal gespielt haben, ganz ähnlich. Also man rekrutiert Dämonen, die dann bestimmte Fähigkeiten haben und die dann sozusagen neben deinem Hauptcharakter eben in der Party sind. Also so ein bisschen wie, man sammelt Pokémon und hat dann eine Party, um das ganz grob auszudrücken. Und man kann diese Dämonen dann eben noch zusammen fusionieren, so neuen Sachen. Man kann dann aussuchen, welche Fähigkeiten sie dann weiterbringen und so weiter. Das Ganze ist also ein ziemlich auch tiefgehendes System. Man kann mit den Dämonen im Kampf, also gegen gegnerische Dämonen kann man auch reden, man kann mit denen verhandeln, man muss also sie nicht unbedingt besiegen. Manche werden dann auch vielleicht mit Requests und Quests auf euch zukommen. Wenn man dann einen von denen rekrutieren will, dann gibt's dann ganz lustige Gespräche, die teilweise super albern sind, die dich dann nach Sachen fragen. Also ich weiß noch, das Lustigste, was ich bisher hatte, war, da war ein Dämon, den wollte ich rekrutieren, der hat mich dann gefragt, are you a fool? Und ich habe gesagt, nee, du bist ein Fool. Und er hat gesagt, oh Gott, stimmt, du hast völlig recht. Ich sollte mich dir anschließen. Also es ist halt super wacky und super lustig. Und die ganze Story ist halt, dass du in einem, also man ist in so einer Art Fantasy-Welt und man gehört, man wird dann Mitglied der Samurai dort, die dann sozusagen die Bewohner dort schützen und vor Dämonen schützen und man sozusagen dann aber auch die Dämonen benutzt, um selbst zu kämpfen und aufgrund von bestimmten na, vielleicht soll ich das nicht sagen, weil das ist ja schon spoilert, aber ich kann ja schon mal sagen, das spielt nicht die ganze Zeit in der Welt. Es wird auch, es gibt dann auch einen Teil, der dann auch in unserer Welt mehr oder weniger stattfindet und ja, ist einfach ein super JRPG. Ist wie gesagt, die Story ist vielleicht nicht, ist teilweise ein bisschen komplex, ein bisschen okkult, hat auch viel mit irgendwie so nicht nur religiös, sondern auch, ja, okkult trifft es gleich schon ganz gut, aber dafür ist Shin Megami Tensei auch bekannt, aber Gameplay-technisch wirklich 1A, der Soundtrack ist nicht schlecht und ja, es war einfach echt super.
Ja, du hast mir schon öfter von dem Spiel erzählt und gerade hauptsächlich immer diese netten, lustigen Begegnungen mit den Dämonen, die eben, wie du schon gesagt hast, sehr abstruse Dialoge dann zum Teil mit dir führen. Finde ich, klingt sehr cool und grundlegend, ich meine, so anspruchsvolle Sachen sind ja immer nicht schlecht. Ich tatsächlich kannte Shin Megami Tensei schon und deswegen war ich vorhin noch so ein bisschen verwundert, aber du hast mir schon erklärt, dass es ja nicht so der Fall ist, dass die meisten Leute das kennen. Ich kann es halt über Persona. Ich meine, Persona ist mittlerweile auf jeden Fall die größte Serie, würde ich behaupten, oder? Also es ist ja schon riesig.
Ich glaube, das habe ich auch vorhin zu mehreren gesagt, Shin Megami Tensei ist das Problem, wenn man als Newcomer da reinkommt. Es gibt halt die Hauptreihe und es gibt halt Millionen Spin-Offs, die aber mittlerweile fast genauso viele Ableger haben wie die Hauptreihe selbst. Ich meine, die Hauptreihe hat nur 4 Teile. Es gibt Persona, es gibt Digital Devil Saga, es gibt Devil Summoner, es gibt Devil Survivor, es gibt super viel und also wenn man da reinkommt, das ist, da haben erstmal gar keine Ahnung mehr, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Also ich kann immer sagen, Shin Megami Tensei 4 kann man ohne irgendeinen anderen SMT-Teil vorher gespielt haben, einfach spielen. Die sind irgendwie schon miteinander verknüpft, aber nicht so, dass man die jetzt unbedingt der Reihenfolge nach gespielt haben muss. Also ähnlich wie Final Fantasy eben. Also man kann einfach querfeldein einsteigen. Und ich glaube, Shin Megami Tensei 4 wäre auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn es dann auch für den 3DS dann auch hier in Europa erscheint.
Ja, absolut. Und 3DS ist ja durchaus weit verbreitet, auch in Europa dann sogar noch von den Handhelds.
Ja.
Da gibt's wohl bestimmt den einen oder anderen, der das Ding zu Hause rumfliegen hat.
Ich meine, Leute, die solche Spiele anfangen wollen zu spielen, von denen gehe ich mal aus, dass sie auch solche Konsolen besitzen.
Wahrscheinlich, ja. ja, super, dann kommen wir zu meinem Tasty. Der ist ein bisschen, weiß ich auch nicht, weniger typisch, würde ich wahrscheinlich behaupten. Und zwar handelt es sich dabei um etwas, das vielleicht der eine oder andere auch schon mitgekriegt hat. Ich habe es gerade entdeckt vor 2 Tagen und habe es dann schon sehr begeistert. Sehr lange gespielt tatsächlich. Joe habe ich auch gleich angesteckt und es ist tatsächlich sehr lustig. Es ist mal wieder eine lustige Google-Aktion und eigentlich müssen wir die ja nicht viel berichten, weil wahrscheinlich hat es schon jeder mitgekriegt, aber irgendwie hat es mich trotzdem genug fasziniert, dass ich es mache. Und zwar ist es ein kleines Add-on quasi, oder eine kleine App, die sich Google Maps bedient und die Google Maps Smarty Pins heißt. Und letztendlich ist es nichts anderes als ein Quiz. Man kriegt Fragen gestellt aus verschiedenen Bereichen. Man kann sich entweder eine Kategorie aussuchen oder kriegt eben random ausgewählte Fragen aus allen Kategorien, die zur Verfügung stehen. Dann kriegt man einen Ausschnitt der Weltkarte gezeigt und dann kriegt man einen Pin, den man eben auf die Antwort ziehen muss. Irgendeine Frage, die halt normalerweise, also die als Antwort immer einen Ort hat. Wo berühmte Leute gestorben oder geboren sind, wo irgendwelche Finals von irgendwelchen großen Fußball-Weltmeisterschaften waren und dergleichen. Alles, wie gesagt, Fragen aus verschiedenen Kategorien und dann kann man eben mit seinem Smarty-Pin den Ort, den man glaubt, wo das Ganze eben stattgefunden hat oder was eben die Antwort ist, markieren. Je nachdem, wie nah man dann dran ist, kriegt man dann eben entweder Punkte, wenn man schnell genug geantwortet hat. Man hat am Anfang 15 Sekunden, um zu antworten. Wenn man in der Zeit antwortet, dann kriegt man eben die für übrig gebliebene Zeit als Kilometer wieder gutgeschrieben und jeder Kilometer, den man falsch liegt, der wird abgezogen von seinem Konto. Ich glaube, man startet mit 1600 Kilometern und hat also relativ hohen Spielraum. Wenn man natürlich aber einmal irgendwie, keine Ahnung, Liverpool angibt und es war eigentlich die Antwort London, dann verliert man gleich schnell ein paar hundert Kilometer und kann sie sich auch nur sehr schwer wieder zurückholen. Ich meine, wie gesagt, im Idealfall, was fast unmöglich ist, hat man 15 Kilometer wieder gut gemacht. Ist super addictive und super unterhaltsam. Mir macht tatsächlich eine Menge Spaß. Ist ein bisschen schade, weil es sehr viele Fragen zu England gibt, habe ich das Gefühl. Und ja, so mega gut kenne ich mich mit England nicht aus. Und man muss natürlich halbwegs bewandert sein in Geografie, was bei mir nicht mehr der Fall ist. Trotzdem habe ich es am Anfang recht weit geschafft und ich glaube, Joe, dein Rekord liegt bei 41 in Folge angegebenen Antworten.
42.
Ich glaube, irgendwie sowas. 42 sogar, siehst du.
Aber das war das Fußball-Dings.
Stimmt, da ging es nur um Fußball, da war Joe ziemlich gut. Es macht auf jeden Fall Spaß, es ist natürlich nur eine Unterhaltung für zwischendurch, ich weiß auch nicht, wie lange das online bleibt. Meistens diese kleinen Mini-Easter Eggs von Google sind ja meistens nicht Ewigkeiten verfügbar. Ich weiß, dass Smarty Pins derzeit auf jeden Fall noch läuft, das heißt also auf jeden Fall auch noch läuft, wenn wir die Folge hier veröffentlichen. Wie gesagt, so ganz für zwischendurch nebenher, man lernt ein bisschen Allgemeinwissen, ist tatsächlich eine super lustige Aktion und eine super coole Idee, muss ich sagen, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Und ja, schaut es euch einfach mal an und kann, glaube ich, einfach jedem nur gefallen.
Ja, ich fand's auch ganz gut. Wie gesagt, die Konzentration auf UK war ein bisschen nervig und Ich hätte mir so einen etwas schweren Modus gewünscht, wo man in der, also Google Maps zoomt dann schon so ein bisschen in den Teil der Welt rein, wo das, wo die Antwort dann ist. Ich hätte es dann cooler gefunden, wenn es wirklich einfach immer die Weltkarte gewesen wäre und ich dann immer wirklich selbst dann, also dann wirklich auf den richtigen Teil der Welt klicken müsste. Wobei es natürlich dann auch schwierig mit dem System geworden wäre, weil wenn man, keine Ahnung, wenn du auf Jakarta klickst und es war halt doch Los Angeles, dann bist du halt sofort tot.
Allerdings.
Aber so einen etwas schweren Modus hätte ich schon ein bisschen cooler gefunden, weil es oft ansonsten ein bisschen zu offensichtlich geworden ist.
Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht fühlen sie das ja noch ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob sie es noch groß ausbauen wollen oder nicht. Das sieht man dann ja irgendwie. Wäre auf jeden Fall cool, da hast du definitiv recht. Wobei ich zum Beispiel, du bist halt relativ gut einfach in Geografie. Ich bin halt lausig. Für mich war es schon schwer genug, überhaupt auch nur ansatzweise irgendwo mal irgendwas zu finden, weil ich einfach, selbst wenn ich die Antwort kannte, nicht genau wusste, wo das ist. Von daher war ich sehr zufrieden und froh darüber, dass das tatsächlich irgendwie einigermaßen nah dann schon am Ergebnis dran war, wo man dann gelandet ist auf der Karte. Ja, guckt es euch einfach mal an. Ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und kurzweilig allemal und lohnt sich definitiv einfach mal, sich das anzuschauen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende angelangt. War wieder, glaube ich, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Wie gesagt, falls ihr euch dazu äußern wollt, dann tut das bitte. Gerade das Thema E-Sports ist, wie gesagt, riesig. Da gibt es bestimmt noch 1000 Meinungen dazu. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal in 2 Wochen wieder, wo dann auch hoffentlich auch ein bisschen mehr wieder passiert ist. Ich meine, langsam ist die E3 lang genug her, dass es doch wieder das eine oder andere Mal passieren könnte.
Ich bezweifle es ehrlich gesagt so ein bisschen.
Normalerweise haben wir eine recht lange Durststrecke dann jetzt, ja. Aber ich meine, andererseits, allein das Thema Crytek, je nachdem, was wir da noch in den nächsten Tagen hören, könnte schon spannend genug sein.
Ja, also ich denke, bis zur Gamescom werden wir jetzt auch nicht mehr groß viel hören. Die Gamescom ist ja auch schon einen Monat.
Die Gamescom ist ja auch nicht mehr lang hin, sind auch noch 2 Folgen.
Und das macht Sinn, dass dann auch, warum sollten sie jetzt schon wieder nach der E3 und vor der Gamescom jetzt so viele Informationen raushauen, wenn du jetzt demnächst auch wieder eine große Messe hast. Und aus Japan braucht man auch nichts erwarten vor der TGS, dementsprechend.
Ja, und auf die Gamescom freuen wir uns natürlich auch beide schon. Wir werden ja beide hinfahren, das wird also sehr lustig. Auch da auf jeden Fall, falls ihr auch auf die Gamescom fahrt, dann meldet euch doch, falls ihr Bock habt, uns zu treffen. Wir werden auf jeden Fall Donnerstag und Freitag da sein. Mittwoch, falls ihr eine Wildcard gekriegt habt, dann werdet ihr auf jeden Fall auch Joe treffen können. Also schreibt uns da einfach, falls ihr da Bock drauf habt, dann kann man uns sicher vielleicht auf der Messe an sich treffen. Und ansonsten hoffen wir, ihr bleibt uns gewogen und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es dann in die nächste Folge an Commentaries geht.
Hoffentlich dann mit Deutschland als Weltmeister.
Hoffentlich dann mit Deutschland als Weltmeister, richtig. Wer weiß, was bis dahin alles passiert, ja. Das ist auch das einzige Spiel, was ich zu Hause gucken könnte, weil da muss ich nicht arbeiten.
Dann hoffen wir doch mal für mehr, dass Deutschland gegen Brasilien gewinnt.
Richtig, dann hoffen wir das doch einfach mal. Also, mein Name ist Merlin.
Mein Name ist Joe.
Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört.
Zu finden unter www.uncommontaste.de.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. So, jetzt kann ich ja jetzt Argentinien gucken. Sie führen schon 1-0, Mann.
Sie führen schon 1-0, Argentinien?
Fuck, ja.
Wir wollten auch, dass sie verlieren. Ich wollte, dass sie verlieren.
Ich weiß, ich wollte auch, dass sie verlieren. Aber ich hab dir ja schon gesagt, die lacken sich ins Finale.
Ja, wahrscheinlich. 4 Fäuste gegen ein Argentinien.